Ist euch irgendwas in den Sinn gekommen, von dem ihr sagt, das würde ich jetzt nachfragen? Dann besteht jetzt die Möglichkeit. Nun, ganz spontan noch nicht. Sonst dürft ihr das auch gerne äußern. Ich weiß ja nicht, ob ihr sonst etwas schüchtern seid oder so, nicht? Aber ihr dürft euch das ich gerne melden. Ihr könnt auch zwischendurch mal nachfragen, wenn ihr etwas nicht, wenn ihr da nicht mitkommt, was ich damit sagen will. In einem ersten Durchlauf will ich heute noch einmal ein paar Gedanken darüber weitergeben, wie steht die Bibel denn zu Brauchtum? Uns ist natürlich vollkommen klar, dass die Bibel uns kaum etwas zu Weihnachtsbräuchen sagt. Also, wenn ihr den Weihnachtsbaum, also zumindest als Weihnachtsbaum bezeichnet, in der Bibel lesen finden wollt, findet ihr den nicht. Viele andere Sachen, auch vom Weihnachtsfest, finden wir da nicht drin. Zumindest nicht unmittelbar genannt. Trotzdem sagt uns die Bibel hier einiges über den Umgang mit Bräuchen, weil es auch in der Bibel Bräuche gibt, die praktiziert worden sind und die zum Teil direkt von Gott vorgeschrieben worden waren. Also Brauchtum meint ja, ich versuche mich anhand eines Symbols, das ist ja ein Brauch, an einen, hier im biblischen Sinne, historischen Zusammenhang zu erinnern. Also es ist irgendwann mal etwas passiert in der Heilsgeschichte Gottes und im Nachhinein will ich mich bewusst daran erinnern und versuche irgendwelche Gedankenstützen zu benutzen, die, wenn sie mir vor Augen sind, dass ich nicht nur etwas lesen muss, sondern ich sehe das und ich werde viel intensiver daran erinnert. Oder ich mache etwas und dann plötzlich finde ich mich in einem Umfeld wieder, was mich daran erinnert. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so, ihr kennt ein bestimmtes Lied, das habt ihr bei euch in der Jugend gesungen oder in der Kindheit gehört, die Eltern haben euch das vorgesungen und später, wenn ihr das Lied wieder hört, dann kommen diese ganzen Erinnerungen. Oh, wie war das damals, wie war das, als meine Mutter am Bett gesessen hat und da mit uns gebetet und gesungen hat oder irgendwie so etwas. Und da merken wir schon, dass Symbole, dass Bräuche mit dazu beitragen können, irgendetwas uns zurückerinnern zu helfen. Und das Beispiel mit dem Singen ist ja jetzt mehr aus dem persönlichen Leben, aber es gibt in der Bibel eben Beispiele, die über dieses persönliche Leben hinausgehen. Insbesondere sind das Feste. Über die im Alten Testament genannten Feste wie Geburt, Hochzeit, Sieg bei einer Schlacht und so weiter, werden dann auch regelmäßige Feste erwähnt. Dazu gehörte das Fest zum Erntedank, also um die Ernte zu feiern. Dazu gehören Feste, die an die Erlösung der Menschen sich orientiert haben, die an die Befreiung aus Ägypten gedacht haben und ähnliche mehr. Insbesondere wollen wir hier einmal die drei sogenannten Wallfahrtsfeste uns etwas genauer anschauen. Wir könnten daneben natürlich auch noch den Sabbat anschauen. Und auch am Sabbat waren ja bestimmte Bräuche und Regeln vorgeschrieben, die den Menschen helfen sollten, sich besonders auf Gott auszurichten und daran zu denken, Gott hat diesen Tag in besonderer Weise geheiligt. Also diese sogenannten Wallfahrtsfeste heißen so, weil da wurden die Juden aufgefordert, zu diesem Zeitpunkt nach Möglichkeit, wenn es irgendwie möglich ist, nach Jerusalem zum Tempel zu kommen, um da gemeinsam zu feiern. Und dann gibt es eben ganz besonders in den 5 Büchern Mose einige Hinweise, wie das stattzufinden hat. Die Termine dafür waren festgelegt, das war also nicht vollkommen frei, sondern festgelegt, so wie das Weihnachtsfest bei uns ja auch. Da sollte an diesem Tag insbesondere die Größe der Macht Jahwes und sein Handeln in der Geschichte in Erinnerung gerufen werden. Die zuerst eingebrachte Gerstenernte wurde mit dem Fest der ungesäuerten Brote gefeiert. Das lesen wir in 3. Mose 23, Verse 6 bis 8. 50 Tage später kam dann das Ende der Weizenernte und da wurde das Wochenfest gefeiert, das was wir heute Pfingsten nennen. Also das erste Fest, also dieses Erntedankfest, da ist ja die Ernte etwas anders als in Deutschland, da kann man auch im Frühjahr schon ernten in Israel, deshalb zu dem heutigen, unserem Osterfest, da war eben der Anlass dieses Erntefestes. Pfingsten, das sogenannte Wochenfest, 3. Mose 23, Abvers 15 und dann das Laubhüttenfest, da wurde insbesondere an die Früchte der Bäume und des Weinstocks gedacht, 3. Mose 23, Abvers 33. Allerdings ist das nur der äußere Anlass, der mit dem Ablauf des Jahres zu tun hat, also mit der Vegetation zu tun hat. Darüber hinaus haben alle diese Feste auch noch eine religiöse Bedeutung gehabt, wo insbesondere Opfer im Mittelpunkt standen. Es wurde genau vorgeschrieben, was geopfert werden sollte. Häufig waren das eben die Güter, die man auch bei der Ernte eingesammelt hatte. Also die wurden dann, einige wurden davon genommen und die wurden stellvertretend für die gesamte Ernte Gott geweiht und dann eben auch geopfert. Es ist sogar so, dass während der Festzeiten sollten auch die Andersgläubigen mit daran teilnehmen und ihnen sollte so die Größe Gottes vor Augen geführt werden. Nun zuerst zu der Frage, eben zu dem Pfingstfest, glaube ich, schon erwähnt. Ja, ich gehe jetzt einmal einige durch. Also zuerst einmal gibt es da die Feier des jüdischen Neujahrsfestes. Das ist das sogenannte Rosh Hashanah. Dabei berufen sich die Juden auf die biblische Umschreibung des Ruhetags mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, so heißt das, nach der Luther-Übersetzung in 3. Mose 23 und in 4. Mose 29. In den Gottesdiensten dieses Tages, also wo der Höhepunkt des Jahres, das heißt zu Deutsch so viel wie Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres. An diesem Tag sollte das Shofar, das Widerhorn, geblasen werden. Das ist ja das Horn, was von Israel in der Wüstenwanderung benutzt worden ist. 4. Mose 10, Vers 1 bis 10 wird das vorgeschrieben. Es soll sich gleichzeitig erinnert werden an die Offenbarung am Sinai, also das heißt die Offenbarung der 10 Gebote und auch der anderen Gebote, am 2. Mose 19, Vers 19 und folgende. Und der Beginn des Erlassjahres sollte auch daran erinnert werden. In späterer Zeit, unter dem jüdischen Denkmonides, der hat dann dazu geschrieben, erwacht, die ihr da schlummert, prüft eure Taten, haltet Einkehr und denkt an euren Schöpfer. Das sei der wesentliche Inhalt des Festes Rosh Hashanah, also des Höhepunktes des Hauptes des Jahres, des Ende des Jahres. Daran soll gedacht werden. Es hat sich mit der Zeit auch eingeprägt bis heute bei den Juden, dass sie an diesem Tag die Synagoge besuchen, einen Gottesdienst halten und dann bekommen sie einen in Honig getauchten Apfel zu essen. Und der soll an den Segen Gottes erinnern. Also Honig ist ja ganz klar als Zeichen der Fruchtbarkeit. Israel wird ja auch als Land von Milch, wo Milch und Honig überfließen genannt. Also das ist der Hintergrund, der dabei steht. Gleichzeitig wird beim Essen des Apfels ein Gebet gesprochen, was den Segen Gottes für das kommende Jahr herabrufen soll. Also wir merken hier im Judentum, diese Apfelsitte, die ist ja nicht in der Bibel, die ist erst nachher entwickelt worden, aber wir merken, im Judentum gibt es relativ viel solcher Bräuche, schon zur Zeit Jesu gab es die und sind nachher noch weiter ausgebaut worden. Nun dann das Passa und das sich direkt anschließende Fest der ungesäuerten Brote soll ja, wie die meisten von uns wahrscheinlich wissen, an den Auszug aus Ägypten erinnern. Als Schutzzeichen sollten die versklavten Israeliten ja ihre Pfosten der Türen mit Blut anstreichen und das Lamm sollten sie braten und dann hinterher auch essen. Und das ist eine Sitte, da wurde in der Bibel dazu aufgefordert, das auch in späterer Zeit immer wieder zu tun. Also es war nicht nur so, das war einmal, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, sondern Gott fordert sein Volk auf, jedes Jahr von Neuem sich an diesem, wir haben gesagt, einerseits Erntefest, andererseits Gedenkfest an die Taten Gottes, sollten sie sich an diesem Tag erinnern daran, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und man hatte jedes Jahr dann wieder neu ein Lamm geschlachtet, man hatte nicht immer wieder die Türpfosten eingestrichen, man hatte aber dann auch dieses ungesäuerte Brot gegessen, also nicht das normale Brot. Es ging dem voraus, dass die ganzen Räume sauber gemacht werden, kein Krümelchen, Sauerteig durfte mehr da sein. Das ist damals so, das ist bis heute so. Und hier merken wir, wir können ja sagen, Gott, warum ist das überhaupt nötig? Es genügt doch, wenn wir uns das durchlesen aus dem 2. Buch Mose, dann können wir uns auch daran erinnern. Aber ich habe den Eindruck, Gott hat hier etwas Pädagogisches im Sinn. Die Leute sollen sich intensiv daran erinnern. Sie sollen das nacherleben ein Stück weit. Wie war das damals bei dem Auszug aus Ägypten? Und selbst Generationen, die ja gar nicht mehr dabei gewesen sind, also die das auch selbst nicht erlebt haben, sondern nur aus der Erzählung kennen, sollen durch diese Symbole Brot, das Lamm, was geschlachtet wird und gegessen wird, und es gibt dann noch eine ganze Menge spezieller Sitten, die zum Beispiel im 5. Buch Mose Kapitel 16 genannt werden, die dann eingehalten werden soll. So war es ursprünglich, als das Volk Israel noch in seinem Land war, dass diese Passahlämmer nur in Jerusalem geschlachtet werden durften, also nur am Tempel. So sollten die Leute, ich hatte gesagt, Wallfahrtsfest, alle Leute sollten aus Israel dann eben nach Jerusalem kommen, um dann dort dieses Wallfahrtsfest zu feiern. Und nachher wurde das gegessen und das mit Freunden, Verwandten, insbesondere natürlich der Familie, aber eben darüber hinaus wurden auch Leute von der Straße eingeladen. Es wurden dazu Kräuter, Essigwasser und Matzen, also dieses Brot, was nicht gesäuert ist, gegessen. Es ging dann genau, wurde vorgeschrieben, dass erst die Hände gewaschen werden müssen, dass dann ein Segen gesprochen wird und dann wird aus dem Alten Testament zitiert, man erwartete schon zur Zeit Jesu den wiederkommenden Propheten Elia, weil der im Alten Testament ja angekündigt wird als Vorläufer des Messias, den erwartete man, manche meinten ja, das sei nur Johannes der Täufer, andere meinten dann, das sei Jesus selbst. Wir kennen ja die Frage, da fragen Jesus seine Jünger, was denken die Leute, wer ich bin? Und dann sagen einige, Elia. Weil sie denken, dieser Elia wird wiederkommen. Und besonders zum Passafest war es so, dass eben ein Platz leer gelassen worden ist, in besonderer Erwartung, der Messias kommt bald und da soll sich der Elia hinsetzen, wenn er kommt. Es gab dann spezielle Regeln, die auch festgeschrieben worden sind, dass man Wein getrunken hat dazu. Und der Wein war Symbol für das Blut der Lämmer. Also das Blut, was geopfert worden ist, Gott geopfert worden ist, dann ja die Erstgeburt der männlichen Nachkommen in Israel bewahrt, die werden ja in Ägypten nicht umgebracht, das soll hier der Wein dran erinnern. Und dieses Symbol nimmt Jesus ja später auf und daraus wird das Abendmahl. Denn eigentlich das erste Abendmahl wurde gefeiert mit ungesäuertem Brot und mit diesem Passa-Kelch, also diesem Kelch, der zum Passa-Mahl getrunken worden ist. Und Jesus deutet das dann um, eben auf seinen eigenen Tod, nicht das Opferlamm, was dort geopfert worden ist, bei dem Auszug aus Ägypten, sondern er sagt, er selbst das Opferlamm. Wie wir auch im Hebräerbrief lesen, dass alle Opfer des Alten Testaments nur eine Vorschattung sind auf das einmalige Opfer Jesu. Also das wäre der Hintergrund des Passafestes. Dann kommt als nächstes das sogenannte Wochenfest. Also wir haben gesehen, beim Passafest, das sind schon einige Bräuche, die in der Bibel vorgeschrieben sind, an die sich Israel auch richten soll. Das Wochenfest wird Shavuot auch genannt, im zweiten Buch Mose Kapitel 23, Kapitel 34, im fünften Buch Mose 16 und in 2. Chroniker 8 wird uns das erwähnt. Das soll insbesondere erinnern an den Eintritt Israels in den Bund mit Gott. 2. Mose 19, wo sie am Berg Sinai sind und auch die Offenbarungen gegeben werden. Ich habe gesagt, dass hier auch die Erstlinge der Getreideernte gegeben werden. Wie das Fest zu feiern ist, die lesen wir im 5. Buch Mose 16. Da wird dann ebenfalls festgeschrieben, dass jeder Israelit zu diesem Fest ebenfalls wieder nach Jerusalem kommen soll, um das dort zu feiern. Insbesondere jeder männliche Israelit. Wir finden im 3. Buch Mose 23, dass eine Festversammlung stattfinden soll, wo möglichst viele zusammenkommen. Es wird ein Speiseopfer von neuem Korn gegeben. Es werden dann besondere Gebildebrote hergestellt. Also das heißt Brote, die eine besondere Form haben und eben da an Gott erinnern sollen. Und das steht in 3. Mose 23. Wieder Schafe und so weiter werden als Brandopfer gebracht. 4. Mose 28. Zusätzlich werden freiwillige Opfergaben eingesammelt. Dazu gibt es einen von Gott vorgeschriebenen Segen für Sklaven und Fremde. Und dann soll man zusammen mit denen feiern und essen. Auch was es bei dem Festmahl gibt, wird in der Bibel genau vorgeschrieben. Also nicht irgendwas zu essen, sondern wir könnten sagen, naja, wie gibt es sozusagen den Truthahn zu Weihnachten, der dann vorgeschrieben wird? Natürlich nicht, es geht ja nicht um Weihnachten, aber es gibt eine spezielle Speiseregel, was dort eigentlich zu essen ist und danach sollten sich die Israeliten zu diesem Fest auch halten. Dann haben wir das Laubhüttenfest oder auch Sukkot genannt, das soll an die Wüstenwanderung erinnern. Da, wo Israel unterwegs ist, keine eigene Heimatstätte hat und sie eben 40 Jahre durch die Wüste laufen. Bis heute werden Juden aufgefordert, egal in welchen Gegenden der Welt sie leben, 7 Tage lang in Laubhütten zu wohnen. Die Aufforderung Gottes stammt aus 3. Mose 23, Vers 42 folgende. Da wird aufgefordert, dass Israel, wenn sie einmal in ihrem Land sind, dann sich immer erinnern soll an den Schutz und die Führung Gottes durch die Wüste. Dieses Wohnen ist in den Hütten heute natürlich nur noch ein Symbol. Denn meistens haben die Leute natürlich ein festes Haus, die wohnen nicht hier das ganze Jahr über darin. Häufig erinnern sich Juden auch zusätzlich daran, indem sie dann neben den Laubhütten, die sie tatsächlich bauen, dann auch in ihrem Haus eben Zweige mit Palmwedeln und ähnlichem mehr haben, mit Myrtenzweigen und Bachweidenzweigen, insbesondere in Europa. Und die werden dann aus der Vase herausgenommen, da werden bestimmte Gebete dazu gesprochen. Und das alles soll daran erinnern, dass eben sie aus Ägypten herum befreit worden sind und dann 40 Jahre durch die Wüste gezogen sind. Es gibt dann auch manche Abweichungen in manchen ganz kalten Ländern. Da wurde dann erlaubt, dass man auch aus Holz eine kleine Hütte bauen kann und die soll man dann aber trotzdem mit Weidenzweigen verzieren. Und eben orthodoxe Juden halten sich bis heute daran, dass sie in dieser Woche nicht in ihrem Haus wohnen, sondern in dieser Hütte wohnen. Und auch hier sehen wir ja von Gott selbst angeordnet eine spezielle Regel, nach der sie sich intensiver daran erinnern sollen. Das erst später entstandene Purimfest, das stützt sich ja auf Esther 3, Vers 7 und Esther 9, Vers 26. Ihr erinnert euch vielleicht, da war ja eben der Haman, der die Juden alle fertig machen wollte, und Esther, die Königin, kann schließlich bei ihrem Mann durchsetzen, dass stattdessen der Haman hingerichtet wird. Und dann lesen wir im Buch Esther, dass die später sich die Juden immer wieder an diesen Gedenktag erinnern sollten, um daran zu denken, wie Gott sie in diesem Reich bewahrt hat. Das haben sie auch getan, und auch da hat sich schon zu alttestamentlicher Zeit ein bestimmter Ritus herausentwickelt. Dazu gehört ein Synagogengottesdienst, dazu gehört das Vorlesen der Geschichte von Königin Esther und dem Integranten Haman. Und dann während dieser Geschichte hat sich herausgebildet, dass eben immer wieder der Name Haman genannt wird, dass dann die Jungen und die Männer eben auf das Pult klopfen und so, nicht, um zu sagen, wie du, nicht, also der Schlimme, der Böse. Es hat sich auch bald herausgestellt, dass es schon zu alttestamentlichen Zeiten bis in die Gegenwart hinein sogenannte Purim-Spiele gibt, dass eben die Kinder dann in der Synagoge oder zu Hause die Geschichte von Haman vorspielen, beziehungsweise von Esther, und das ist natürlich für Kinder schön, nicht, Königin zu spielen und König zu spielen und ja, der Böse, der dann schließlich besiegt wird, aber das sollte auch bewusst sein, um sich an das Ganze zu erinnern. Es gibt dann sogar ein spezielles Purim-Gebäck, das sind die sogenannten Haman-Taschen. Das ist ein mit Mohn gefüllter Teigbeutel. Mit dem beschenken sich Juden bis heute, um sich daran zu erinnern. Und man wird auch aufgefordert, insbesondere zu Purim, weil man da ja gerettet worden ist, materiell zu spenden. Dann gibt es auch das Fest der Tempelweihe. Das ist relativ spät, nämlich erst zur Zeit der Makkabäer entstanden. Das ist das sogenannte Chanukka-Fest. Das feiern die Juden da ungefähr, wo wir das Weihnachtsfest feiern. Es erinnert an die Neueinweihung des Jerusalemer Tempels, nachdem Antiochos Epiphanes diesen Tempel entweiht hatte, indem er dort Schweine geopfert hat. Also er hat das Land erobert und da wollte sagen, die Juden, der Gott, den brauchen wir nicht, hat er Schweine geopfert. Später haben wir die Makkabäer, wir lesen das im 1. Makkabäer 4 und 2. Makkabäer 1, das zurückerobert. Dann wurde der Tempel wieder eingeweiht mit einer großen Zahl von Opfern und dann geschah auch ein Wunder, dass nämlich eine Menora, ein siebenarmiger Leuchter, aufgestellt worden ist, der dann über viele Tage, ich denke eine Woche lang gebrannt hatte, 8 Tage lang gebrannt hatte, ohne dass man neues Öl hereingoss. Und da sagten die Juden damals, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott diesen Tempel wieder annimmt, dass Gott ein Wunder getan hat. Bis heute gibt es dann solch einen Chanukka-Leuchter, der statt 7 dann auch 9 Arme hat. Der hat in der Mitte keine, 8, Entschuldigung. Der hat also 4 Querriegel. Ihr kennt ja vielleicht die Menoras, normalerweise ja 3 Bögen. Da sind jeweils 6 Kerzen, in der Mitte ist eine. Der Chanukka-Leuchter, der hat 4 Bögen und in der Mitte keine, weil eben man erinnert sich an diese 8 Tage, in der die Menora gebrannt hat. Den macht man dann speziell zu Chanukka, feiert man das. Das ist ungefähr zu derselben Zeit, wo wir unser Weihnachten feiern. Dann gibt es im Alten Testament auch noch andere Bräuche außerhalb der Feste, wo die Juden so aufgefordert werden. Zum Beispiel: Höre Israel, der Gott ist unser Herr, der Herr allein. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen den Augen und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das ist eine Aufforderung aus 5. Buch Mose 6, Kapitel 6, Verse 4 bis 9. Und auf diese Herausforderungen gibt es zahlreiche Bräuche heute. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Hier wird ja einer gesagt, auf der Stirn sollst du das Wort Gottes haben. Orthodoxe Juden machen das, auch zur Zeit Jesu haben wir das gemacht. Die haben ein kleines Kästchen aus Leder auf der Stirn, wo diese Verse drin stehen, weil Gott ja hier sagt, sie sollen sich daran erinnern und das auf ihre Stirn schreiben. Das ist eben eine Sache, die sie dabei haben. Es gibt dann auch die sogenannte Mesusa, aus Holz oder Metall gefertigt. Meistens ist sie an der Außenseite der Tür, wenn man hereinkommt, eben gleich links. Da ist dann so ungefähr so lang und so breit, ein kleiner Behälter. In dem ist zusammengerollt, sind wieder einige Bibelverse darin. Und dann sollte eben dadurch das ganze Haus gesegnet werden. Hier steht ja auch, du sollst das an die Tore deines Hauses, sollst du das Wort Gottes machen. Also sagen die Juden, das machen wir. Und dieses Symbol gibt es heute bei orthodoxen Juden immer. Und ein Jude, der hereinkommt, fasst normalerweise zum Zeichen, ja, ich will mit dem Wort Gottes unterwerfen, an diese an diese Mesusa kurz dran und geht dann eben weiter. Also normalerweise sollte er auch ein kurzes Gebet sprechen, aber da sehen wir auch hier aus dem Alten Testament wird das übernommen. Es wird dann auch gesagt, dass du sie als Zeichen an deiner Hand haben sollst. Und da gibt es diese sogenannten Gebetsriemen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Das ist so ein kleiner schwarzer Ledergürtel, der wird um den Arm herumgebunden und an dem Ledergürtel sind kleine Kapseln befestigt und in diesen Kapseln befindet sich wiederum Wort Gottes, also Verse aus dem Pentateuch, insbesondere diese Verse, die eben das hier fordern, also aus dem 5. Buch Mose Kapitel 6, um sich daran zu erinnern. Hier merken wir, Aufforderung Gottes für ein Brauchtum und später wurde das unter den Juden in Israel so auch durchgesetzt. Wir finden in der Geschichte Israels darüber hinaus auch diese Quasten. Bei Jesus wird das zum Beispiel erwähnt, dass er auch diese Quasten trug. Mir fiel das auf, insbesondere bei der Auslegung der Heilung der blutflüssigen Frau. Da wird nämlich erwähnt, dass diese blutflüssigen Frau, manche Bibelübersetzer sagen, an den Zipfel des Kleides, korrekt müsste es heißen, das griechische Wort, was da steht, meint die Quasten des Kleides. Und diese Quasten des Kleides, die sind eben im 4. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 38 bis 41, da wird gesagt, dass die Juden diese Quasten tragen sollen, wird genauso die Farbe, die Länge, wo die sein soll, an der Kleidung, hier auch äußerliche Zeichen, äußerliche Bräuche, um an Gott zu erinnern. Diese Farbe sollte blau sein insbesondere und blau stand als Symbol für den Himmel, als Wohnung Gottes. Also diese Kleidung sollte immer an Gott erinnern, Gott geht mit mir, egal wo ich hingehen gehe. Überall sind diese Quasten eben, die da herumfallen. Wie gesagt, das sind Sachen, die in der Bibel selbst erwähnt werden, nicht die vielen Bräuche, die hinterher von den Rabbinern noch zusätzlich erfunden worden sind. Darüber hinaus gab es in der Geschichte Israels zahlreiche Gedenksteine. 1. Mose 28, Vers 18, 2. Mose 17, Vers 15, Kapitel 24, Vers 4, Josua 4, Vers 20 und so weiter. Überall, wo Heilsgeschichte Gottes stattgefunden hat, sollte hinterher ein Gedenkstein aufgerichtet werden. Zum Teil wurde noch eingemeißelt in den Gedenkstein, warum der nun da war. Wir könnten sagen, eine Art Denkmal. Man sollte daran sich zurückerinnern. Und hier sehen wir auch, Gott gebraucht dasselbe Prinzip. Er nimmt nicht nur ein Wort, sondern er nimmt äußere Symbole, äußere Bräuche, äußere Zeichen, um an sein Heilshandeln zu erinnern, auch durch diese Gedenksteine. Darüber hinaus gab es als symbolisch sichtbare Opfer der Gegenwart Jahwes zum Beispiel die Schaubrote im Heiligtum. 3. Mose 24, Vers 6 folgende. Da sollten 12 Brote in 2 Stapeln zu je 6 Stück zusammen aufgeschichtet stehen, mit Weihrauch rechts und links, das geopfert wird, auf einem goldenen Tisch, der im Allerheiligsten steht. Diese Brote standen für die 12 Stämme Israels. An jedem Sabbat wurden sie dann gegen frische ausgetauscht und die alten Brote wurden von den Leviten gegessen. Hier müssen wir sagen, auch das ist ein Brauchtum. Ein Brauchtum speziell empfohlen, um hier auch daran zu erinnern, dass eben diese Brote für Israel, also für die 12 Stämme vor Gott im Allerheiligsten sind und dann unter dem Schutz Gottes stehen. Wir erinnern uns ja, es gibt dann diese Entwicklung, wo einmal David vorbeikommt, dann von den Schaubroten isst und hinterher eben dann die Priester ermordet werden von Saul. Da haben wir auch mal mit den Schaubroten zu tun. Es gibt dann Salbungen im Alten Testament. Die Könige, die Propheten oder selbst Gegenstände im Tempel wurden gesalbt. Und auch das ist ja ein symbolisches Zeichen. Es ist ja nicht so, dass im Salböl nun der Geist Gottes sei, sondern das Öl war ganz normales Öl, damit wurde gesalbt und dann hat Gott seinen Segen dazugegeben. Hier auch eine symbolische Handlung von Gott angeregt und befohlen, aber eben für einen geistlichen Hintergrund. Es sollte etwas Geistliches dadurch ausgedrückt werden. Dann sehen wir zum Beispiel grobe Sackgewänder, waren im Alten Testament ein Zeichen für Trauer. 2. Samuel 3, Vers 31. Oder für Unterwerfung. 1. Könige 20. Dieses Zeichen der Erniedrigung und auch das Zerreißen der Kleidung oder das Streuen von Asche auf dem Kopf finden wir ebenfalls an verschiedenen Stellen. Und hier soll mein äußere Kleidung, mein Auftreten, soll ein Symbol, ein Zeichen sein. An sich hat das ja nicht mit Trauer zu tun. Ich könnte ja meine Kleider zerreißen und fühle das innerlich gar nicht. Das ist ja ein Vorwurf, den man gegen die Weihnachtsbräuche macht. Da sagt man ja, die Leute, die wollen Weihnachten feiern, aber die fühlen gar nicht so, die empfinden das gar nicht so. Aber hier merken wir, hier kommt es gar nicht auf das Empfinden an, auch bei dem auf dem Kopf Asche streuen, sondern das Zeichen an sich hat schon eine Bedeutung und soll helfen, dass derjenige, der es praktiziert, sich in die Situation besser hineinfinden kann. Also wenn ich jetzt beim frisch gedeckten Tisch sitze und da fleißig esse und höchst gekleidet bin, dann sage ich, ich bin ganz traurig. Das wirkte ja gar nicht so. Dann sollte das auch gezeigt werden. Ich setze mich auf die Erde, ich esse nicht, ich trinke nicht, ich zerreiße meine Kleider, ich streue mir Asche und Dreck auf den Kopf, um zu sagen, ich bin nichts und ich bin der Schlechteste und der Schlimmste und so weiter. Also hier sollte durch äußere Zeichen diese innerliche Haltung ausgedrückt werden, weil sie dann intensiver erlebbar und intensiver vermittelbar für die Außenstehenden ist. Das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Es gibt im Alten Testament viele mehr. Wenn ihr mal daraufhin das Bibel durchlest, die Nazirea zum Beispiel, wisst ihr, mit denen, die langen Haare gehabt haben, langen Bart, wenn sie einen Schwur gemacht haben, können sie auch sagen, warum? Wofür ist das gut? Können sie auch genauso gut ihren Schwur so machen, oder vertraglich, nicht? Heute haben wir viel aus Papier zu machen. Hier merken wir das Alte Testament, wie ganz wesentlich Wert auf äußerliche Erscheinungen, auf Symbole, auf Bräuche, die innerliche, geistliche Sachen zum Ausdruck bringen sollten. Ich nenne diese ganzen Beispiele deshalb ausführlich, um zu zeigen, dass das Prinzip, dass wir ein heilsgeschichtliches Ereignis Gottes auch mit Symbolen begehen können, uns besonders daran erinnern können, durchaus ein biblisches Prinzip ist, also im Alten Testament vorkommt. Wir können uns jetzt fragen, wie ist das denn im Neuen Testament? Wie ist das bei Jesus? Und da finden wir, dass Jesus die alttestamentlichen Festbräuche eigentlich nicht kritisiert, sondern er orientiert sich mit seinen Jüngern sogar daran. Lukas 22, 8, Johannes 4, Vers 45, 5, Vers 1, 7, Vers 2 und so weiter und so weiter. Jesus richtet sich nach den Feiern. Wir finden mehrfach, weil als es Zeit war, zum Passa zu gehen, dann ging er auch zum Passa. Also das heißt, die Bräuche des Alten Testaments hält Jesus ein. Ich habe erwähnt, bei den Quasten an der Kleidung, die hält Jesus auch ein. Dann haben wir gesehen, in den Synagogen. Jesus ist regelmäßig in den Synagogen. Zum Teil predigt er da. Auch daran richtet er sich nach alttestamentlichem Brauchtum. Er nahm am Passa und am Wochenfest teil, lesen wir in Lukas 2, Johannes 2, Johannes 7, Johannes 13. Wir sehen darüber hinaus, dass Jesus sich an andere Kleiderregeln richtete. Matthäus 5, Matthäus 9, da finden wir das. Wir sehen auch bei der Einsetzung des Abendmahls, das habe ich ja erwähnt, dass Jesus sich an den rituellen Ablauf des Passas gerichtet hat. Also er hat nicht nur das Passa gefeiert, sondern da stand jetzt ja wirklich das ungesäuerte Brot, da stand wirklich der Wein, denn da lesen wir ja, und Jesus nahm das nach dem Mahl, reichte es herum und setzte dann das Abendmahl ein. Also er richtet sich nach den äußerlichen Bräuchen, die Gott im Alten Testament nicht nur empfiehlt, sondern sogar befiehlt. Jesus selbst bezieht sich auch darauf, zum Beispiel spricht er über die Befreiung Israels aus der Sklaverei, und bezieht das dann auf seinen Dienst und sagt, also das steht in Beziehung zueinander, Markus 14 und Matthäus 1 beispielsweise. Er spricht dann auch von der Aufrichtung eines neuen Bundes, das lasse ich jetzt einmal fallen. Passalam habe ich erwähnt. Darüber hinaus haben wir auch, es wird dann zum Beispiel in Johannes 7 das Laubhüttenfest erwähnt und das Fest der Tempelweihe wird in Johannes 10 dann christologisch gedeutet, also auf Jesus Christus hingedeutet. Aber wir merken überall, die ganzen Feste des Alten Testaments spielen im Neuen Testament eine Rolle. Da richtet sich Jesus nach und wir lesen auch aus der Kirchengeschichte der ersten Gemeinden, dass insbesondere die judenchristlichen Gemeinden, zum Teil jedenfalls auch in der Apostelgeschichte, sich dann nach den Bräuchen der Juden gerichtet haben. Also die gingen in den Tempel und zusätzlich dann noch hatten sie am ersten Tag der Woche, an dem Auferstehungstag, ihre Feier. Aber sie waren auch noch im Tempel. Wir sehen das hier auch dann, als Petrus gefangen genommen wird. Da sind sie regelmäßig im Tempel und predigen da und beten da. Also es gibt keine krasse Trennung, wo man sagen kann, diese ganzen Symbole und Bräuche gelten für die Juden in keinem Fall mehr. Darüber hinaus haben wir dann andere im Neuen Testament genannte Bräuche, die dann neu eingeführt werden. Und manchen von uns sind die vielleicht als Bräuche gar nicht so bewusst. Aber denken wir einmal an das Abendmahl. So etwas wie das Abendmahl ist ein Brauch, den gibt es auch in anderen Religionen, also heilige Mähler, die an Gott erinnern sollen. Natürlich an andere Götter, das ist klar. So etwas gibt es auch in der Umwelt des Neuen Testaments. Es gibt da sogenannte Mysterienkulte, wo dann zum Beispiel beim Isis- und Osiris-Kult oder eben bei dem Kult von Eleusis, dann sollten so heilige Mähler, insbesondere Brot, gegessen werden, weil das halt ein aller Welt Nahrungsmittel ist. Und dann sollte man sich dadurch vereinen mit dem bestimmten Gott. Also bei Osiris zum Beispiel, mit Osiris. Und da merken wir, diese Idee, heilige Mähler zu haben, gibt es in der Umwelt. Jesus hat ihn natürlich nicht abgeschaut, das ist ja vollkommen klar. Bei Jesus war das ja direkte Anweisung von Gott und er hat sich ja hier gestützt auf jüdische Traditionen. Was wir hier allerdings sehen ist, dass das an sich ja nicht zur Ernährung dient, das Abendmahl, sondern das Abendmahl ist, wir sollen plastisch und gefühlsmäßig mit unseren Geschmackssinnen, sollen wir uns an den Tod Jesu erinnern. Und dass es nicht zum Essen gilt, das sehen wir im 1. Korinther 11. Da wird nämlich gesagt, dass die, die das Abendmahl nicht unterschieden haben, dass da einige krank geworden sind, andere entschlafen worden sind. Also das heißt, es ist nicht zum Sattessen, sondern es ist bewusst ein Symbol, was aufgenommen wird, an dem sich die Christen orientieren sollen. Darüber hinaus gibt es auch Wasserwaschungen, ebenfalls in einigen Religionen der Umwelt des Alten und Neuen Testaments, in Israel selbst auch. Ihr wisst das wahrscheinlich, es gab diese Tauchbäder, in denen jemand, der rituell unrein war, untergetaucht ist und dann rituell rein war. Jede Frau sollte nach ihrer Periode mindestens einmal solch ein Tauchbad machen, vorher durfte sie nicht wieder in den Tempel, vorher durfte sie nicht in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir sehen also diese Idee, Wasser wäscht Sünde ab, ist im Alten Testament. Die gibt es zum Beispiel aber auch bei den Hindus. Hindus haben zu mehreren Feiern, ziehen Millionen von Hindus an den Ganges, tauchen dort unter, in der Hoffnung, ihre Sünde abgewaschen zu bekommen. Natürlich passiert das nicht. Aber genauso ist es ja auch, wir bekommen ja nicht unsere Sünde abgewaschen, indem wir im Taufwasser untertauchen. Sondern wir bekommen unsere Sünde abgewaschen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und so ist es ja auch ein Symbol, was uns erklärt wird, wir werden mit Jesus sterben wir werden untergetaucht im Wasser, wir ertrinken sozusagen. Und mit Jesus erstehen wir wieder auf, wir kommen aus dem Wasser heraus und dann sind wir neue Mensch. Aber ein Symbol. Also das heißt, auch hier wird ein Symbol benutzt, um einen geistlichen Inhalt zu verdeutlichen. Und wir sehen, Gott ist durchaus auch im Neuen Testament nicht prinzipiell gegen Zeichen und Symbole, die dann eine innere Wahrheit ausdrücken sollen. Ebenfalls ist das so mit der Handauflegung. Handauflegung war im Alten Testament zeichenhaft, sollte damit Schuld übertragen werden. Ihr wisst das zum Beispiel bei dem großen Versöhnungstag, da war ja ein Schaf und das wurde dann die Hand aufgelegt und dann wurde die Sünde übertragen. Natürlich ist die Sünde keine Materie. Kann ich jetzt sagen, packe ich alle Sünde in einen Koffer und schmeiße sie weg? Das geht ja nicht. Sondern Sünde ist ja eine moralische, immaterielle Instanz. So kann die auch nicht direkt übertragen werden. Aber das war ein Symbol. Und so auch im Neuen Testament wird Handauflegung als Symbol zum Beispiel für Segnung benutzt. Salbung wird als Symbol für Segnung benutzt. Zum Beispiel im Jakobus Kapitel 5. Da soll ja gesalbt werden, wo da nicht steht, dass es ein besonderes Salböl sein muss, was nur heilkräftige Wirkung hat, sondern es ist ein Symbol. Aber das Symbol, das ist das Wichtige, ist eben verbunden mit dem Handeln Gottes, weil Gott verspricht dadurch oder Kraft des Vertrauens, was die Gemeinde und der Gläubige ausdrückt, dann auch zu handeln. Also da merken wir, auch da gibt es solche symbolischen Handlungen, die vereinzelt auftreten. Und darüber hinaus sollten dann ja auch die Ältesten unter Handauflegung eingesegnet werden. Das ist biblisch und deshalb sollten wir es machen. Wir sollten es nicht machen, weil wir davon den Eindruck haben, dass jetzt durch die Person etwas durchfließt und auf den anderen. So ist das in der Bibel eigentlich nicht, sondern es ist eine Handlung, Gott segnet direkt. Und Gott kann auch direkt segnen ohne Handauflegung. Aber wir sollen es machen, weil Jesus es sagt, beziehungsweise Paulus es sagt. Es ist eine symbolische Handlung in erster Linie zumindest. Das wäre ein weiteres Beispiel. Dann haben wir auch Bräuche der ersten Gemeinde, die jetzt nicht in der Bibel stehen, aber wo das sozusagen weitergeht. Man hatte die ersten Taufen insbesondere zu Ostern gemacht. Warum? Man hat sich daran erinnert, Taufe erinnert doch an Sterben und Auferstehen mit Jesus, also machen wir die Taufe am Ostermorgen. Da mussten die Leute, sollten dann auch Milch und Honig trinken, nachdem sie getauft worden sind. Warum? Als Speise der künftigen Herrlichkeit. Das Paradies, das eigentlich verheißene Land, das ist das, was Jesus einmal aufrichten wird, in dem wir zusammen leben werden. So ist bei Tertullian schon berichtet, dass es eben schon am Ende des ersten Jahrhunderts diese Bräuche gegeben hat. Darüber hinaus wollte man sich untertauchen in fließendem Wasser, weil man gesagt hat, Jesus ist ja das lebendige Wasser. Das sagte der Frau am Brunnen. Nicht? Da sagte er, ich bin das lebendige Wasser. Und dann sagte man, gut, wenn wir getauft werden, dann nicht in irgendeinem stehenden Becken, das ist heute meistens der Fall, in einem Taufbecken, sondern draußen in dem lebendigen Wasser, weil das lebendige Wasser ein Ausdruck für das Leben ist, was Jesus gibt. Das denke ich durchaus auch eine positive Symbolik, die zusätzlich dazu beigetragen hat, dass ja auch viel mehr Menschen daran teilgenommen haben. Also die Gemeinde, zu der ich in Basel gehörte, da war es so gewesen, wenn wir getauft haben, sind wir immer in einen öffentlichen Park in Basel gegangen, an die Birs, das ist ein Fluss, der dort in den Rhein hineinfließt, und da haben wir uns am Sonntagmorgen versammelt und da haben dann die Leute ein Zeugnis abgegeben der Öffentlichkeit und wurden in den Fluss getauft. Und das hat immer dazu geführt, dass es dann einige Leute, der Passanten und die da, was weiß ich, grillen wollten oder morgens ihr Jogging gemacht haben oder so, die waren dann dabei und haben zugehört. Und das, meine ich, ist ja auch die eigentliche Absicht der Taufe. Die ist ja nicht nur, dass die Gläubigen ermutigt werden, sondern dass es ein Zeugnis ist für die Ungläubige und für die unsichtbare Welt. Und von daher ist, glaube ich, diese Herausforderung der ersten Christengemeinden durchaus eine, die uns heute auch noch nahe kommen kann Und wir sehen aber, dass diese Interpretation, wie Milch und Honig, wie eben auch das lebendige Wasser, also das fließende Wasser, sind ja Symbole, weil sie einen geistlichen Inhalt vermitteln sollen. Es war dann auch so, dass sie vorher noch taufen, noch vorher fasten sollten, um sich daran zu erinnern und so weiter. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, eben diese Gebetshaltung, die dann von den germanischen Christen eingeführt worden ist, dass er auch eine symbolische Handlung ist. Die heißt, meine Hände sind gebunden. Ich wehre mich nicht gegen Gott. Ich bin wehrlos. Ich ordne mich total Gott unter. Also dieses Zeichen war bei den Germanen was Ähnliches, als wenn wir heute in einem Krimi hören, Hände hoch, nicht? So, wenn du die Hände hoch hast, dann kannst du da nicht mehr noch an deinen Kopf fassen und irgendjemanden erschießen. Und so war das auch hier, wenn deine Hände zusammengebunden sind, dann kannst du das auch nicht tun. Da kannst du hier niemanden mehr schlagen, richtig? Da kannst du nichts mehr anfassen, kein Schwert ziehen. Das sollte eine Unterwerfung unter die Götter symbolisieren. Und insofern ist bis heute dieses Zeichen eigentlich nicht nur eine Tradition, die wir irgendwie von unseren Vorvätern übernommen haben, sondern ist eigentlich auch eine symbolische Handlung, obwohl wir das vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen. Genauso auch das Knien. Da könnten wir sagen, ja, was hilft das schon, außer vielleicht Arthritis zu bekommen, die Kniescheibe zu schädigen. Wofür macht man denn das? Ja, im Gebet zu knien ist auch da eine symbolische Handlung. Sie drückt eine innerliche Haltung aus. Und jetzt könnten wir genauso gut sagen, ja, wenn die innerliche Haltung nicht da ist, hilft das Knien ja auch nichts. Aber trotzdem wird das in der Bibel empfohlen. Es gibt sogar in der Bibel den Hinweis für manche Gebete, die waren doch etwas extremer. Das ist nämlich dieses kniefällig verehren, geht manchmal noch weiter, dass du dich flach auf den Boden legst. Das war als Verehrung der Könige früher häufig so. Das heißt noch mehr, du kannst über mich drüber laufen. Ich bin nichts, ich bin wie der Teppich sozusagen, nicht? Über den du rüber gehst. Noch stärkeres Zeichen der vollkommenen Unterwerfung unter Gott. Das ist ein Zeichen. Oder eben auch dieses Zeichen so ein nach oben, wie Charismatiker insbesondere beten, aber im Alten Testament, das ja auch genannt wird häufiger, das soll eben das Zeichen so sagen, zum Himmel, ich strecke mich dem Himmel gegenüber aus, ich will Gott irgendwie erreichen, Gott näher kommen. Das ist so dieses Zeichen, was das ursprünglich eigentlich ausdrückt. Da merken wir auch hier in der Gebetshaltung eine gewisse Symbolik. Ich hoffe, dass dadurch klar geworden ist, es gibt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament von Gott angeordnete Symbole und darüber hinaus im Judentum Jesu und im Judentum heute Symbole, die in der Konsequenz, in der Kontinuität weiterentwickelt worden sind und gebraucht worden sind. Darüber hinaus haben wir bei den ersten Christen, sowohl in der Bibel als auch über die Bibel hinaus, den Gebrauch von Symbolen, die Jesus einführt, die Paulus einführt und dann die neu entwickelt werden. Wir sehen also, die Idee, Bräuche zu haben, ist keine heidnische, ist keine, die aus dem Griechentum, Römertum, Germanentum oder sonst wo herkommt, sondern Bräuche, Gedenken, etwas Plastisches vor Augen zu haben, etwas zu schmecken, etwas zu sehen, etwas anzufassen, was an die Heilstaten Gottes erinnert, das ist durchaus in der Bibel vorhanden. Natürlich, das müssen wir sagen, es ist kein Weihnachtsfest, das nicht. Aber wir sehen, dass das Prinzip Gott nicht fremd ist und das ist das Wesentliche, worauf es mir ankommt. Denn jetzt nur sehr platt zu sagen, was in der Bibel nicht steht, das machen wir nicht, das ist natürlich sehr unsinnig. Ich habe ja das letzte Mal darauf hingewiesen, dass keiner von uns das je durchhalten könnte. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Kleidung der Männer mit der Hose ist vollkommen unbiblisch, denn Hosen stehen nirgends in der Bibel erwähnt. Da stehen nur lange Gewänder erwähnt. Darüber hinaus ist es so, dass die Gottesdienste der ersten Christen vollkommen anders abliefen. Man hatte keine selbstgedichteten Lieder, man hatte natürlich kein Schlagzeug, keine Gitarre, man hatte keine Orgel, denn die kommt in der Bibel nirgends vor. Das heißt, das müssen wir alle schon mal fallen lassen dabei. Und darüber hinaus waren eben in den normalen Synagogengottesdienst oder auch in den Dienst der ersten Gemeinde waren freie Gebete, normalerweise die Ausnahme. Man hat vorformulierte Gebete genommen, zum Beispiel Psalmen, die man nachgebetet hat oder gesungen hat. Also auch da gibt es natürlich starke Veränderungen. Auch in dem generellen Ablauf des Gottesdienstes war der in der ersten Gemeinde anders, als der heute ist. Normalerweise einen freien Austauschteil oder eine Kinderstunde oder sowas gab es natürlich auch nicht. Also müssen wir sagen, lassen wir unsere Kinderstunde fallen, lassen wir die Jugendstunde, Altenstunde fallen und so weiter. Das gab es alles zu der Zeit nicht. Und da merken wir, das ist natürlich absurd. Das wird ja auch nirgends uns in der Bibel aufgefordert. Nur wer irgendeine Belegstelle nennen kann, der darf das auch praktizieren. Mit derselben, ich habe ja letztes Mal erwähnt, mit derselben Begründung müssten wir unsere Autos stehen lassen, müssten hier die Birnen rausschrauben, müssten meine Brille wegwerfen, weil das natürlich alles in der Bibel nicht drinsteht. Sondern das Entscheidende, wonach wir prüfen müssen, ist erstens, stimmt das mit den Prinzipien der Bibel überein? Ist das in den Leitlinien, die Gott mir vorgibt? Kann ich das so praktizieren? Entspricht es dem Denken Gottes, was ich mache, oder eben nicht? Und das entscheidet man darüber. Oder natürlich im Extremfall wird das direkt von Gott verboten. Ich habe einen weiteren Teil, den ich jetzt mal überspringe, wo es darum geht, was sagt die Bibel über Weihnachten? Das ist hoffentlich ziemlich klar. Ich versuche dann in meinem Buch natürlich auch zu erklären, wie ist das nun mit den heiligen drei Königen, die es ja in der Bibel gar nicht gibt. Ne? Das fällt euch was, haben wir doch schon gelesen. Nein, in der Bibel wird nicht von Dreien erzählt und es wird auch nicht von Königen erzählt, sondern das sind ja eben die Weisen oder die Magier aus dem Osten. Wie viele es waren, weiß kein Mensch. Und ob die schwarz-weiß-rot waren oder so, wie sie heute dargestellt werden, sehr unwahrscheinlich. Also das sind natürlich alles hinterher Ausführungen. Es hätten drei sein können, es könnten aber auch vier sein. Das einzige, den einzigen Hinweis, den man darauf hat, wisst ihr, woher der kommt, dass es drei waren? Keine Fangfrage, eine ehrliche Frage. Ganz genau, es sind nämlich drei Geschenke. Weihrauch, Myrrhe und Gold. Und dann sagt man, aha, dann hat jeder halt eines gehabt. Aber es muss ja nicht. Meine, es hätten auch vier diese drei Geschenke bringen können. Oder jeder Einzelne hätte jeweils diese drei in einem Kästchen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall aus diesen drei Geschenken hat man dann später geschlossen, das seien auch drei Weise gewesen. Und weil die Geschenke wertvoll waren und nicht jeder so eine Tasche voll Gold mit sich herumschleppt, ich jedenfalls nicht, deshalb hat man darauf geschlossen, es seien nicht nur gelehrte Männer, sondern es müssen auch sehr reiche Männer gewesen sein. Und daher kam dann die Idee, das müssen eigentlich Könige gewesen sein. Also wir sehen, es ist nicht vollkommen falsch, aber es geht natürlich über das hinaus, was die Bibel uns nennt, wobei wir uns das den Leuten auch nicht verdenken können, wir müssen uns nur dessen bewusst sein, denn bei manchen Szenen in der Bibel, da würdet ihr sicherlich auch gerne wissen, wie das genau gelaufen ist. Das haben wir nur ein kleines bisschen erwähnt und dann hält ein Prediger seine Predigt darüber und dann malt er das Ganze ein bisschen aus, versucht uns mit hineinzunehmen in die Zeit, damit wir besser verstehen können, worum es ging. Und so ähnlich ist das dann auch bei den heiligen drei Königen. Nun, im Allgemeinen wird in der Geschichte unterschieden zwischen Advent, Weihnachten und Epiphanias. Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Das ist dann beispielsweise auch die Zeit, in der Maria und Josef gelebt haben, denn sie wussten ja, dass jetzt Jesus geboren wird. Sie wussten, dass das der Heiland der Welt ist, denn das hatten ihnen die Engel ja vorher gesagt. Und das ist also jetzt auch die Vorbereitungszeit. Die hat in der Geschichte variiert. Es gab erst einmal eine sechswöchige Vorbereitungszeit, die war mit einem Fasten verbunden gewesen und das Fasten sollte mehrere Gründe haben. Könnt ihr euch vorstellen, warum fastet man wohl? Übrigens, wenn ich hier nur dabei erwähne, Fasten ist ja durchaus biblisch, nicht? Also von daher können wir uns als Christen auch herausfordern lassen, wenn wir das in unseren Gemeinden oder in unserer alltäglichen Praxis nicht machen. Im Alten Testament war das sowieso gang und gäbe. Jesus selbst hat vielfach gefastet. Er sagt seinen Jüngern, diese Art von Dämon fährt nur aus durch Fasten und durch Beten. Und also in einigen Stellen wird das Fasten genannt, nicht um dünner zu werden, also unserer Wohlstandsgesellschaft, sondern es soll dazu dienen, dass wir uns geistlich noch intensiver auf Gott ausrichten. Also insofern, das Fasten ist biblisch, deshalb auch die Idee, jetzt vor einer besonderen Feier, wo wir uns an Gott erinnern, zu fasten, das ist auch durchaus, ja, kann biblische Gedanken haben. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wofür, warum? Ist das eine gute Idee? Oder ich könnte ihn auch etwas persönlicher und direkter fragen, hat schon mal jemand von euch aus geistlichen Gründen gefastet? Naja, ich weiß ja nicht, will ich hier keinen irgendwie da Probleme bereiten. Ja, es kann doch verschiedene Gründe haben. Könnt ihr euch welche vorstellen? Klar, anderer Tagesablauf, ich könnte jetzt sagen, ich spare Zeit ein. Ja. Genau, ich könnte sagen, ich spare Zeit ein und die setze ich besonders ein zur Öffnung für Gott. Das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, ja, ich könnte auch sagen, meinetwegen jetzt empfinde ich den Hunger, das mache ich speziell als Zeichen des Opfers. Ich bin bereit, da etwas einzusetzen, weil ich daran denke, Gott hat mich so reich beschenkt, ich will Gott zeigen, ich bin dankbar. Das ist ja gerade das, was wir häufig als Evangelikale auch sagen, man muss das auch empfinden, man muss das auch wollen. Jetzt aber die Frage, ja, worin äußert sich denn, dass du das wirklich willst? Dass du wirklich dankbar für Jesus bist? Dann kann ich sagen, ich bin ganz dankbar, aber es zeigt sich in meinem Leben nicht. Und hier wäre das eine Möglichkeit auszudrücken, ich bin dankbar und deshalb bin ich bereit, eine bestimmte Last für dich, für Jesus auf mich zu nehmen. Oder vielleicht auch, um auf etwas zu verzichten. Jesus hat darauf verzichtet, auf dem Himmel zu verbleiben. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern wurde Mensch unter uns. Und so wie Jesus auf etwas verzichtet hat, so sage ich, ich bin auch bereit für Jesus auf etwas zu verzichten. Als kleines Zeichen der Liebe Jesu gegenüber wäre es möglich. Ernährungswissenschaftler weisen auch darauf hin, wenn man längere Zeit fastet, dass man dann eine größere Konzentration erreichen kann. Erstmal natürlich nicht, weil immer der Magen knurrt, aber so wird gesagt, nach mehreren Tagen Fasten kippt das Ganze um und plötzlich hat man mehr, kann sich besser geistlich konzentrieren. Also wenn man den vollen Bauch hat, ihr wisst ja auch, voller Bauch, man wird müde, man schläft ein am Nachmittag oder sonst wo, man sich konzentrieren will, das ist dann weg, wenn der Körper sich erstmal umgestellt hat und seine Energie in erster Linie aus dem Fettgewebe und so weiter extrahiert herausbekommt. Das wäre auch eine Möglichkeit, intensive Konzentration und dann nicht abgelenkt zu werden, immer und träge zu werden durch das Essen. Andere Sache wäre auch, ich verzichte erstmal, um mich hinterher umso mehr an dem freuen zu können, was ich dann bekomme. Und hier sollte ja sein, wir sollten ganz besonders das Weihnachtsfest feiern und uns ganz besonders daran erinnern, Gott wird Mensch, kommt auf die Erde. Und dazu sollte besonders gegessen werden, gefeiert werden, so wie im Alten Testament ja auch besonders gegessen und gefeiert worden ist. Und wenn ich dann eine Zeit lang nicht gegessen habe, schätze ich das Essen ja noch mehr. Ich schmecke plötzlich Sachen, die mir vorher ganz normal vorkommen. Man ist ja, wenn wir jeden Tag Lachs essen, dann sagen wir, jetzt zu Weihnachten essen wir einmal Lachs. Was würdet ihr dazu sagen? Ich würde sagen, schon wieder. Oder ihr würdet sagen, was ist das Besondere? Das ist doch immer so. Ich meine, heute kommen wir etwas da hinein, weil wir fast alle Früchte und fast alles die ganzes Jahr über gegenüber kaufen können. Wenn aber das irgendwo mit dem Flugzeug hergebracht, das ist nichts Besonderes mehr. Heller werden, immer ausgefallener. Dabei möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, schon allein nur das, was jeder von uns hier im Billigmarkt Aldi kaufen kann, das ist etwas, was sich Könige im Mittelalter nicht leisten konnten. Also wir haben da, selbst unsere Grundnahrungsmittel sind weit, weit darüber hinaus. Ich meine nicht nur, dass wir daran denken, dass so etwas wie Bananen, Zitrusfrüchte hier in unserer Region ja total unbekannt war. Man hätte das ja gar nicht herholen können. Natürlich gab es auch keinen Mais, weil der war ja in Südamerika, den musste man erstmal entdecken. Kartoffeln gab es auch nicht, die waren auch erst in Südamerika. Tabak auch nicht, naja, darauf verzichten das Christen auch gerne drauf. Aber eben viele, viele andere Pflanzen gab es ja gar nicht. Und die, die es gab, die waren verfault. Man konnte die nicht einfrieren, man konnte die nicht konservieren. Es gab auch noch Einkochen, gab es auch noch nicht. Das heißt, man musste die essen, solange sie da waren. Tja, und den Rest des Jahres, dann musste man halt von getrocknetem Fleisch und getrockneten Körnern und sowas leben. Geht man in das Freilichtmuseum nach Detmold, da sind einige Häuser, da ist dann so aufgeschrieben, der normale Speiseplan, eben den die Leute gehabt haben. Das war tatsächlich eintönig, muss man sagen. Also da ist, wie gesagt, das, die Grundernährung schon im Aldi ist weit darüber hinaus. Und den Zusammenhang wollte ich ja nennen, Fasten kann dazu führen, dass ich bestimmte Dinge ganz besonders schmecke und empfinde. Also ich erinnere mich an die längste Zeit, die ich bisher gefastet habe. Das war nicht freiwillig, das war gezwungen. Ich war im Krankenhaus. Und ich hatte eine schwere Operation und ich durfte nicht essen. Und das eben einige Tage, gut eine Woche lang. Und danach habe ich dann das erste Mal wieder Brot gegessen. Und so, da habe ich gemerkt, dass ich, oh, Brot schmeckt ja richtig, ganz unterschiedlich und intensiv und kann auch sogar gut schmecken. Wobei sonst meistens, merke ich in meinem Alter, dient Brot ja nur so als Grundlage für das, was dann da drauf kommt, ne, was den Geschmack bietet. Aber da, das kann so eine Auswirkung haben. Ich faste eine Zeit und dann spüre ich ganz besonders, was das bedeutet. Und das ist auch in der Adventszeit gewesen. Okay, Adventszeit, dann kommt Weihnachten, da muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Weihnachten kommt eigentlich von wir, was heißt, so viel heißt wie geweiht oder heilig. Also Weihnachten heißt eben so die geweihte oder die heilige Nacht. So nennt man das ja auch manche Liedern, eben für die heilige Nacht beschrieben. Im Grunde genommen wurde Weihnachten bis etwa vor 150 Jahren eigentlich nur am 25. und 26. gefeiert. Aber dann hat man sich ja daran erinnert, dass Jesus ja geboren ist, irgendwann in der Nacht. Wir wissen jetzt nicht, was nach Mitternacht, was vor Mitternacht, weil die Juden rechnen das ja anders. Bei denen beginnt die Nacht, wenn die Sonne untergeht und dann eben bis zum nächsten Morgen. Das teilen sie ja nicht nochmal in der Mitte, so nach 24 Uhr. Deshalb hat man erst davon ausgegangen, das war dann am frühen Morgen. Deshalb hat man 25. und 26. gefeiert. Später ist man dazu gekommen, nein, das ist auch schon der Heiligabend vorher. Also hat man dann am 24. Abend eine Christmette gefeiert, wie es das heute noch in vielen Kirchen gibt. Hatte dann in späterer Zeit, erst etwa vor 150 Jahren, auch die Bescherung auf diesen Abend verlegt. Vorher war der entweder in katholischen Gegenden zum Nikolaustag oder in evangelischen Gegenden am 25. während des Tages diese Geschenkfeiern. Also, da hat man sich dann erinnert. Und dann gibt es noch Epiphanias. Und Epiphanias ist dann die Erinnerung an die Erscheinung Jesu. Und Erscheinung meint hier eigentlich, dass Jesus als Messias, als König erscheint. Also er wird deutlich als König. Und das sollte dann ja am 5. 6. Januar gefeiert werden. Wird das in der orthodoxen Kirche heute immer noch. In der orthodoxen Kirche gilt zumeist das Epiphaniasfest als das Wichtigere. Weil da wird gesagt, jetzt erst ist Jesus ganz als Gott in der Welt erkannt. Und das wird er einerseits durch die drei Könige, die kommen, denn die verehren ihn und erkennen ihn sozusagen als Stellvertreter der gesamten Welt, als Stellvertreter der heidnischen Welt an, Jesus ist der Herr, Jesus ist derjenige, auf den man achten muss. Und darüber hinaus wird Jesus dann ja nach jüdischem Ritus im Tempel dargestellt. Und das bedeutet, hier wird er Gott geweiht. Er ist ja die Erstgeburt, er ist das erste Kind, das erste männliche Kind, was Maria bekommt. Und deshalb wird sie im Tempel, wird Jesus dargestellt. Es gibt dann das Ersatzopfer durch die Tauben, die Turteltauben, die für arme Leute als Ersatzopfer angeboten worden sind. Wir wissen, dann ist da ja der Ananias und dann ist da die Hanna. Und die sagen dann ja auch ihr, dass das, also sie haben von Gott eine Offenbarung, dass das jetzt der Messias ist. Und deshalb wird das Epiphaniasfest besonders gefeiert. Also Jesus erscheint hier als der Herrscher der Welt von Gott eingesetzt. Das ist das Epiphaniasfest, was in der westlichen Welt und Kirche weniger gefeiert wird als in der östlichen. Aber es kommt so ein bisschen vor in Kirchenländern wie Jesus ist kommen der König der Ehren. Also die Königschaft Jesu wird betont. Oder O König aller Ehren, Herr Jesu, Davids Sohn. Da kommt das auch mit drauf. Oder der Morgenstern ist aufgegangen. Oder wie schön leuchtet der Morgenstern. Morgenstern hier als Symbol für die Herrschaft, das Königtum Jesu, was sich eben noch nicht so stark bei der Geburt ausdrückt, sondern eben beim Erscheinen dieser heiligen drei Könige, beziehungsweise der Weisen aus dem Morgenland und eben der Darstellung Jesu im Tempel. Bis heute gibt es das ja besonders in den katholischen Gegenden, dass dann auch Kinder umherziehen, die verkleidet sind als Könige, meistens eben einer ein bisschen mit Schuhcreme, ein bisschen schwarz, nicht? Und dann wird das hell und die gehen dann von Tür zu Tür und meistens mit so einem Hirtenstab auch noch und stellen sich dort vor und sammeln dann für meistens katholische Hilfswerke, wo dann Mission oder Sozialarbeit unterstützt wird. Und dann malen sie ja da meistens drei Buchstaben drauf mit jeweils einer Zahlenkombination dazu. Das werde ich später noch erklären, wenn wir dann zu diesem Dreikönigsfest kommen. Das soll ja hier nochmal kurz erwähnt werden. Wir wollen jetzt, nachdem wir vielleicht 5 Minuten Pause machen und ihr ein bisschen aufatmen könnt, wollen wir zu den ersten ganz konkreten Bräuchen kommen. Und da wir jetzt mit Advent schon angefangen haben, beginne ich dann mit dem Adventskalender, wie der entstanden ist, was der bedeutet und so weiter. Gut, wir wollen hier jetzt weitermachen, indem wir uns mit dem Adventskalender beschäftigen. Adventskalender gibt es ja praktisch in jedem Supermarkt, nicht? So Pappbehälter, wo dann kleine Schokoladen drin sind, die man aufmacht. Das wird uns vielleicht wundern, dass der erste Adventskalender, so wie wir ihn heute kennen, dokumentiert ist, eigentlich erst aus dem Jahr 1850. Der hat sich insbesondere an Kinder gerichtet, oder richtet sich damals an Kinder, heute auch, weil man pädagogisch den benutzen wollte, um Kinder intensiver auf Weihnachten vorzubereiten. Allerdings haben wir schon einen Kalender wesentlich früher, nämlich aus dem 15. Jahrhundert, der eine Einteilung in 24 Tage hatte, nur hat den keiner gefunden, den finden wir nur auf einem Gemälde. Also ein Gemälde, da hat der Maler Petrus Christus, heißt der, aus Brügge, der hat eben so einen Kalender gemalt, also nebenbei auf einem Bild gemalt. Und da können wir davon ausgehen, irgendwie gab es etwas schon, aber das war wohl mehr eine eigene Einzelinitiative. Das war kein weit verbreiteter Brauch. Das war auch nicht industriell gefertigt, das konnte man nirgends kaufen, sondern wahrscheinlich gab es einzelne Leute, die diese Möglichkeit, sich vorzubereiten, auch schon vorher gekannt und dann benutzt haben. Mancherorts wurde damals oder wird dann heute einfach ein Kalender genommen und dann werden die Tage abgerissen oder durchgestrichen. Das war insbesondere im 19. Jahrhundert so verbreitet. Also die ersten Weihnachtskalender hatten keine kleinen Schokoladen drin, sondern man hatte dann einfach verschiedene kleine Zettel, die hat man abgerissen oder eben durchgestrichen. Und dann konnte man sehen, es wird immer weniger Zettel oder immer mehr sind durchgestrichen und dann kommt Weihnachten eben immer näher. Darüber hinaus gab es dann Weihnachtskalender mit Kerzen. Und zwar wurde auf die Kerze eine Tageszählung aufgebracht. Also stellt euch mal vor, so eine große Kerze und da schreiben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so 24 drauf und jeden Tag wird die angezündet und brennt ein kleines bisschen weiter ab und dann kann man auch daran sehen, es geht immer ein kleines bisschen weiter voran. Darüber hinaus gab es dann auch Weihnachtsuhren. Also das heißt Uhren, die speziell diese Weihnachtszählung hatten, also wo da ein kleines Feld ist, was dann immer etwas weiter lief, nicht nach den Tagen. Und das natürlich auch weihnachtlich geschmückt war, also wo dann, ich will jetzt nicht sagen, der Weihnachtsmann herauskommt, nicht, aber vielleicht die Hirten und die auf dem Feld sind und einfach das soll dann ein bisschen daran erinnern. Es gibt auch Weihnachtsleitern wo dann auf jede Leitersprosse ist eben ein Tag weiter Weihnachten gegenüber. Also ganz oben ist dann sozusagen Weihnachten, da ist die Krippe mit Jesus darin und dann konnte man entweder ein kleines Püppchen oder ein kleines Geschenk oder ein Strich oder sonst was, jede Leiter ein Stückchen weiter vorangehen. Wir sehen, das Prinzip ist alles das Ähnliche. Man will irgendwie deutlicher vor Augen führen, nicht so einfach sagen, na, Weihnachten ist bald, sondern man will eine Spannung erzeugen. Man will bewusster sich darauf vorbereiten, weil man hat das immer wieder vor Augen, wenn man diese Weihnachtskalender sieht. Und tatsächlich, bei den meisten Kindern, zumindest ging es mir früher so, und unseren Kindern geht es jetzt so, das wirkt schon ein bisschen, nicht? Also irgendwie sind jetzt immer gespannt, oh, was ist morgen drin, und wir wollen wieder aufmachen, und dann, na, natürlich auch die Schokolade essen, die es daran gibt, aber irgendwie auch die Spannung, oh, was ist jetzt, jetzt ist bald Weihnachten. Also diese Spannung kann dadurch tatsächlich herangeführt werden. Ein Weihnachtskalender nun im ganz modernen Sinne, also wie wir das kennen mit den Türchen und so etwas, der wurde im Jahr 1908 von Gerhard Lang gedruckt und dann schließlich verkauft. Der hatte noch keine Schokolade direkt drin, aber solche Türchen. Das heißt, es war einfach ein Bilderbogen, da waren biblische und weihnachtliche Symbole aufgefallen, zum Beispiel die Wiege oder zum Beispiel Maria oder zum Beispiel der Stern von Bethlehem und so. Und das, die Überraschung bestand jetzt einfach darin, dahinter das Bildchen zu sehen. Gar nicht irgendwas zu essen, sondern man machte auf und oh, da ist dieses Symbol dahinter. Das sollte einen an Weihnachten erinnern. Ähnlich gab es das auch wenig später schon mit Kerzen. Vielleicht kennt ihr das. Man hat nämlich so ein kleines Häuschen, das ist viereckig gebaut mit Transparentpapier dahinter. In der Mitte ist eine Kerze und dann könnt ihr immer ein Türchen aufmachen. Und dann zu Weihnachten sind alle Fenster des Hauses erleuchtet. Und ganz am Ende kann man dann eben die Tür aufmachen und da ist dann meinetwegen Jesus mit Maria und der Krippe eben drin. Sowas gab es auch. Das ist natürlich ästhetisch gleich schön. Am Abend, wenn es dunkel ist, leuchtet auch daraus. Und viele dieser Weihnachtskalender, die hatten dann Symbole, also weihnachtliche Symbole. Es gab auch welche, die dann biblische Weihnachtsverse, also umgekehrt, weihnachtliche Bibelverse gehabt haben. Also bestimmte Weihnachtsverse, wie das Licht kam in die Finsternis und so, ne? Also solche Verse, die was über Weihnachten sagen, die wurden aufgemacht und die konnte man dann lesen. Das hatte dann gleichzeitig noch den Vorteil, dass man bestimmte Bibelverse besonders verinnerlicht hatte und sich anhand derer langsam auf Weihnachten vorbereitet hat. Zu den am häufigsten benutzten Bildern dieses ersten Weihnachtskalenders und der folgenden Jahre gehörten insbesondere Personen aus dem Alten und Neuen Testament. Also dann wurde da Maria und Josef und Abraham und Noah und Mose und all diese wurden dargestellt. Natürlich dann immer wieder mit bestimmten Symbolen, die daran erinnern. Mose meinte mit seinen Tafeln, ne, oder Noah mit der Arche, damit man die auch entsprechend erkennen konnte. Darüber hinaus wurde dargestellt der Sündenfall, die Erlösung, der Stammbaum Jesu, Symbole wie Krippe, Weihnachtsstern, Kerze oder Adventsschiff wurden dargestellt. Insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus, wo hatten sich dann auch diese Weihnachtskalender wie das meiste Weihnachtsbrauchtum verändert. Denn die Nationalsozialisten waren ja bemüht, christliches Gedankengut aus dem Weihnachtsfest zu eliminieren, rauszuholen. Ich habe das schon letztes Mal erwähnt, dass zahlreiche Christen bis heute noch Überzeugungen teilen, die eigentlich nur durch Nationalsozialisten propagandiert worden sind. Ich habe erwähnt, wir kommen ja noch mal auf den Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum, sagen viele, das ist vollkommen heidnisch. Das ist genau das, was Hitler und seine Anhänger in den 12 Jahren ihrer Regierungszeit verbreitet haben. Vorher hat man diese Vorwürfe kaum gehört. Also von daher sollten wir uns dessen bewusst sein, hier hat eine Umprägung stattgefunden aus ideologischen Gründen, denn Hitler wollte ja das ganze Christentum zu einer germanischen Religion machen. Und da fing er dann auch an bei diesem Weihnachtsbrauchtum. Und dann wurden zum Beispiel auch im Weihnachtskalender immer mehr heidnische Götter zum Beispiel dargestellt. Es wurden dann in den Kalender Märchenfiguren reingebracht, findet man in manchen bis heute immer noch. Märchenfiguren wie die Zwerge oder Frau Holle oder sonst irgendwas, die kamen plötzlich im Weihnachtskalender vor. Darüber hinaus eben dann auch heidnische, mystische, germanische Gottheiten und Dämonen, die dargestellt worden sind, die wurden dort eingeführt. In der DDR wurden später christliche Motive auch aus den Weihnachtskalendern weitgehend vermieden. Man hat dann eben manchen Kerzen, das hat man als neutral empfunden, oder ein Geschenk oder sowas reingenommen, oder Schnee oder ein Schneemann oder sowas. Das gab es in der DDR in den Weihnachtskalendern. Weil auch hier merken wir wieder ideologische Umprägung. Man konnte die Weihnachtskalender meistens nicht vollkommen fallen lassen, denn die Leute wollten das gerne. Aber man wollte nicht christliches Gedankengut transportieren, also hat man dann irgendwelche säkularen, weltlichen oder vollkommen neutralen Dinge damit hineingenommen. Heute sind vermehrt auch wieder Adventskalender zu finden, die hinter den Türen tatsächlich auch christliche Ideen oder Symbole haben, je nachdem, wo man das kauft. Die Kalender sind heute ja häufig mit Schokolade gefüllt, nicht immer. Da gibt es ja auch eben verschiedene Varianten. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, so etwas selbst zu basteln. Nicht? Vielleicht kennt ihr das, an einer langen Schnur kleine Säckchen aufzureihen, eben in denen sich dann jeweils eine kleine Überraschung befindet und da dann jeweils verschiedene Zahlen drauf zu machen. So etwas gibt es. Es gibt auch andere Dinge. Zum Beispiel wurde der Versuch eines süddeutschen Dorfs bekannt, die das ganze Rathaus als Weihnachtskalender umgestaltet haben. Also vor jedem Fenster so eine große Tür und dann wird jeden Tag eben eine neue Tür geöffnet und dahinter haben sie dann in dem Fenster irgendein christliches Symbol gehabt. Also das sollte dann die ganze Stadt so ein bisschen stärker auf Weihnachten einstimmen. Das ist also soweit zu Weihnachtskalender. Wollt ihr noch was mehr wissen über Weihnachtskalender? Gut. Dann lassen wir es vielleicht dabei. Ich habe ja noch einige Bräuche. Ich habe hier meine Blätter, habe ich auch irgendwo mit. Hatte ich gedacht. Ja, dann könntet ihr sonst sehen, es sind noch einige, die wir haben. Das nächste wäre dann der Adventskranz. Adventskranz, also Kränze an sich, sind in der christlichen Symbolik schon ziemlich alt. Durch alle Jahrhunderte wurde zum Beispiel Jesus auf Abbildungen mit einem Siegeskranz auf dem Kopf dargestellt. Also sagen, er hat den Tod überwunden. Ihr denkt vielleicht auch daran, dass ja Paulus sagt, er hofft den Siegeskranz oder den Kranz des Lebens zu erringen. Und deshalb kämpft er und jagt dem vorgestreckten Ziel nach, nicht so wie er das dann sagt. Auch da merken wir, dass diese Idee des Kranzes, der ja aus der Antike kommt, das ist der Kranz, den ein Olympionike, also so ein Sportler, der nun gewonnen hat, aufbekommt. Aber das Bild wird übernommen von Jesus, es wird übernommen von Paulus und es wird dann auch übernommen in der Darstellung dieser Person in der christlichen Symbolik. Aber der Adventskranz speziell, der ist erst entstanden im 19. Jahrhundert. Und zwar in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der evangelische Pfarrer Johann Hinrich Wiechern in Hamburg auf die Idee gekommen, das zu erfinden. Der war ein Erweckter, also das war ein gläubiger Mann, der zu der Erweckungsbewegung in Deutschland gehörte. Insbesondere bekannt war er, dass er sich auch um die Armen gekümmert hat, dass er diese Idee der Diakonie in die evangelische Kirche gebracht hat. Und zwar war das zu dem ersten evangelischen Kirchentag, der war damals noch nicht so wie heute, nicht so ökumenisch gestaltet, sondern mehr christlich ausgerichtet. Der wurde auf der Wartburg veranstaltet 1848. Und da war er mit dabei und hat dann eben seine Ideen weitergegeben. Er sprach von der inneren Mission. Er sagte, wir müssen nicht nur daran denken, dass wir den armen Heiden in Afrika das Evangelium predigen, sondern da gibt es die Städte, die sind voll von Arbeitern, die in die Kirche gehen, die keine Ahnung davon haben, die müssen wir erreichen. Und die müssen wir erreichen, indem wir ihnen auch praktisch im Leben helfen. Und das war für ihn nicht nur ein Wort, sondern er hat das getan. Er hat beispielsweise eine Gefängnisreform durchgesetzt. Er hat gesagt, die Leute müssen nicht nur verwahrt werden, sondern da muss auch geholfen werden, dass sie resozialisiert werden. Heute können wir sagen, ich meine, er hat das nicht das Wort gebraucht, aber das würden wir heute nennen. Heute würden wir sagen, naja, Resozialisation ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nur muss man sehen, damals war das bei weitem nicht übertrieben. Damals gab es natürlich keinen Fernseher oder sonst irgendwas darin, wurde ja noch nicht erfunden, sondern damals wurden die Gefangenen einfach eingesperrt. Man hatte sie häufig noch geschlagen, sie haben nur Wasser und Brot bekommen, es ging ihnen wirklich dreckig. Sie haben keinen Beruf gelernt, wurden schon wegen Kleinigkeiten eingesperrt. Also so hat beispielsweise, was mir jetzt nur in Erinnerung ist, am Ende des 19. Jahrhunderts ist Karl May, also ihr kennt ihn vielleicht von Winnetou und so weiter, der wurde eingesperrt, weil er als Lehrer ein paar Kerzenstummel, von denen er dachte, dass sie weggeschmissen werden würden, wollte er mit nach Hause nehmen, um sie da zu Weihnachten anzuzünden. Das hat jemand mitbekommen, aufgrund dessen kam er dann ins Gefängnis. Ja, heute würden wir sagen, kommt natürlich keiner mehr ins Gefängnis für solche Sachen. Hier merken wir also, Gefängnis war damals noch was ganz anderes als heute. Und insofern war so eine Begleitung gut. Und der Wiechern ging insbesondere davon aus, die Leute müssen Christen werden, dann verändern sie ihr Leben. Und deshalb hat er Diakone ausgebildet, die regelmäßig ins Gefängnis gingen und Gefängnisevangelisation betrieben, um die Leute so auf das Leben nachher vorzubereiten. Darüber hinaus, und das wäre jetzt der Aspekt, wo er gewirkt hat, der für uns wichtig ist, er hat in Hamburg ein Haus gemietet erst, hat dann Leute auch engagiert, die mit dafür zahlen konnten, das sogenannte Raue Haus. Das war etwas vor den Toren Hamburgs und da wollte er die verkommene Jungen aufnehmen, um die sich die Eltern nicht mehr gekümmert haben, die zum Teil auf der Straße wohnten, die konnten nicht lesen, nicht schreiben, die hatten kein Benehmen, die wussten von nichts irgendetwas. Also wir würden sagen Straßenkinderarbeit, so würden wir das heute nennen, hat er gemacht. Er hat diese Kinder aufgenommen und dann hatte sich die Umgebung auch rasch beschwert, weil er hatte damals vollkommen unüblich keinen großen Zaun und keine Mauer um sein Haus gebaut. Normalerweise solche Jungs, wenn man die genommen hat, die hat man wie in ein Gefängnis gehalten. Mauer ringsherum, Zaun darüber, dass sie nicht weg konnten. Er hat gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern die sollen durch die Liebe Gottes überwältigt werden und die kennenlernen. Und das war auch seine Bemühung. Hinterher wuchs dieses Heim rasch, weil viele Kinder viel mehr als er aufnehmen konnte, kamen dahin und es kamen viele auch zum Glauben. Und da hat er sich immer wieder neue Gedanken gemacht, sozusagen katechetische Gedanken, wie kann ich den Glauben gut an die Kinder vermitteln. Und eines Tages kam er dann auf die Idee, dass er ihnen ja die Heilsgeschichte Gottes nahebringen wollte, auch zu Weihnachten. Und es gab bis daher nur unzureichende Möglichkeiten, den Kindern das vor Augen zu führen. Also nahm er aus dem Schuppen ein Wagenrad, damals fuhr man ja doch mit Wagen, da hatte er ein bisschen Tannenzweig herumgeflochten und 24 Kerzen darauf gesetzt. Das Ganze hing er auf im Speisesaal und jeden Tag ging er nun dahin zu der Andacht und zündete eine neue Kerze an, um dann jeden Tag den Jungen da, diesen harten Jungen, vor Augen zu bringen. Bald ist das soweit, dass Jesus kommt. Und diese Idee fanden dann viele Christen so gut, dass sie gesagt haben, das wollen wir auch machen. Und weil aber nicht jeder, wahrscheinlich bei eurem Wohnzimmer auch nicht, man so ein Wagenrad ins Wohnzimmer hängen kann, dann hat man gesagt, das Ganze machen wir ein bisschen kleiner und statt der 24 Kerzen nimmt man da eben nur noch 4, für jeden Sonntag vor Weihnachten eine und das Ganze ist dann auch ein bisschen mehr tischgemäß. Nicht? Und so hat sich dann innerhalb kürzester Zeit, ungefähr innerhalb von 30 Jahren, ist dieser Adventskranz zu einem, wie soll man sagen, etablierten Weihnachtsgut geworden. Ich meine, heute, wenn ihr irgendjemanden fragt, die meisten sagen, ja, das gehört zu Weihnachten dazu. Adventskranz, das ist total normal. Aber ihr seht, das ist eigentlich erst eine ganz neue Entwicklung, eine ziemlich neue, wir müssen sagen, nicht mal 150 Jahre alt, sehr weit verbreitet und hier aus rein christlicher Motivation auch von einem bekehrten Christen erfunden und verbreitet. Dann. Also das wäre der Weihnachtskranz. Der Adventskranz, Entschuldigung, Adventskranz. So ein paar Daten lasse ich für euch nochmal weg. Ah ja, genau, hier vielleicht wäre auch noch interessant. Und zwar habe ich da noch die Interpretation, die Wichern dazu gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, der Kranz ist ein Symbol für die Krone Christi. Nach seinen Worten, also nach Wicherns Worten, stellt der Adventskranz eine Lichtkrone dar, deshalb auch die vielen Lichter darauf, die er mit dem Kommen Gottes verbindet. Die immergrünen Tannenzweige stellen nach ihm die Zweige des Lebensbaumes des Paradieses dar. 1. Mose 2, Vers 9 und des zukünftigen Reiches Gottes, Offenbarung 2, Vers 7 und 22, Vers 2. Die Kerzen sollten darüber hinaus an Jesus Christus als das Licht erinnern, was eben via die Geburt Jesu auch in dem Johannesevangelium beschrieben wird. So wie das Licht Gottes mit der Geburt Jesu Christi in die gottferne, sündige und damit geistlich dunkle Welt kam, so soll nun nach seiner Auffassung dieses Licht des Adventskranzes die dunkle Jahreszeit erhellen und man soll sich auch sehr daran erinnern, dass das eben auch auch in meinem Leben passieren soll. Hier noch mal etwas genauere Daten. Also dieser Adventskranz hat sich eigentlich erst vollkommen verbreitet nach dem Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg war der insbesondere in der Form, wie Wichern ihn erfunden hat, nämlich als riesengroßer Kranz, dann in Altenheimen, Kindergärten, Schulen und so weiter hat sich das verbreitet und auch in den Kirchen. Also diese Entwicklung, kleine Kränze zu haben, erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Und da hat es sich dann sehr weit verbreitet. Fragen dazu? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle nach Hause gehen und dann auch bald einen Adventskranz aufstellen, ne? Oder? Ja, also zumindest können wir sehen, da brauchen wir wenig Bedenken zu haben, kann durchaus sinnvoll sein. Jetzt gibt es eine Adventswurzel. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Ja, es gibt manche Bräuche, die sind heute auch eher nicht mehr so verbreitet, vielleicht etwas Vergessenheit geraten. Vielleicht erkläre ich euch erstmal, woher das Ganze kommt. Also, im Neuen Testament wird Jesus von Nazareth als Sohn Davids bezeichnet. Sein Stammbaum wird im Matthäusevangelium auf König David zurückgeführt. Der Vater Davids heißt Isai, 1. Samuel 16, Vers 1. Und in der lateinischen Bibel wird das mit Jesse wiedergegeben. Und jetzt merken wir vielleicht schon, es gibt ja einige Weihnachtslieder und Weihnachtsgedichte, die weisen auf die Wurzel aus Jesse hin. Ihr denkt wahrscheinlich an das Bekannteste, wie ich jetzt auch. Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzel zart, wie die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Ich meine, als Kind habe ich mich immer gefragt, was bedeutet das? Welcher Jesse ist damit gemeint? Weil in meiner Bibel stand ja Isai. Und was für eine Wurzel ist damit gemeint? Aber genau dieses Bild ist genommen worden. Also die Wurzel, der Stammvater, aus dem das Geschlecht Jesu sozusagen kommt, das ist Jesse und deshalb diese Idee der Weihnachtswurzel. In Erinnerung an diese Aussagen wurden in der Vergangenheit und werden in einigen Regionen heute auch noch Wurzeln aus dem Wald ausgegraben, nach Hause oder in die Kirche getragen, dort aufgestellt, ein bisschen mit Moos und so weiter geschmückt und mit 4 Adventskerzen dekoriert. Also solchen Brauch gibt es da. Manche, der nicht mal darauf achtet, denkt vielleicht, das ist einfach ein Holzstück, aber normalerweise nimmt man eine Wurzel und die soll eben erinnern, sagen, da ist die Wurzel, die Vergangenheit und die lichtet dann wieder an Jesus, also aus dieser Wurzel heraus kommt dann Jesus, der erwartet wird. Das wäre die Adventswurzel, da sage ich jetzt nicht viel mehr dazu. Dann kommen wir als nächstes zum Christkind. Christkind, den Begriff kennt ihr sicherlich. Uns ist wahrscheinlich auch sehr einleuchtend. Natürlich, Christkind ist eigentlich ausführlicher das Christuskind. Aber das hat eine gewisse Entwicklung noch durchgemacht. Nämlich in Ablehnung der katholischen Heiligenverehrung führte Martin Luther das Christkind als Gabenbringer zu Weihnachten ein. Also bis dahin, wenn die Kinder etwas bekommen haben, dann haben sie es vom Nikolaus bekommen. Der Nikolaus, den hat Luther als katholischen Heiligen eingeordnet und gesagt, das geht nicht. Wenn, dann muss das Jesus Christus selbst sein, der die Geschenke bringt. Ja, da Jesus Christus ja zu Weihnachten noch nicht erwachsen ist, sondern ein Kind ist, war es dann das Christkind, was die Geschenke bringen sollte. Allerdings hatte Luther darauf hingewiesen, dass das Christkind nicht persönlich auftritt, sondern wir müssen uns einfach sagen, wir sollen den Kindern sagen, das kommt vom Christkind, also wir sagen, Jesus schenkt uns diese Sachen, stellvertretend natürlich durch die Eltern, da hatte man das erst nicht dargestellt. Erst zu diesem Zeitpunkt, erst bei der Reformation, verschob sich auch der Geschenktag vom Nikolaustag auf Weihnachten. Vorher in katholischen Gegenden war es eher üblich, zum Nikolaustag zu schenken, zu Weihnachten wurde praktisch nichts geschenkt. Mit dem Geschenk sollte einerseits der Dank für die guten Gaben nicht nur von einem Menschen, sondern von Jesus Christus sich daran erinnert werden. Also man sollte Gott dankbar sein für die guten Gaben. Man wollte sich insbesondere daran erinnern, dass die kleinen Geschenke, die wir uns geben, sollen erinnern an das große Geschenk, was Gott uns zu Weihnachten gegeben hat, nämlich seinen Sohn. Also deshalb die kleinen Geschenke sollen an das große Geschenk erinnern. Das war auch die Interpretation Luthers, warum er sagte, die Geschenke nehmen wir vom Nikolaus weg auf den Weihnachtstag. Gott schickt in seinem Sohn Jesus Christus den Menschen echte Freude, tiefen Frieden und wirkliche Vergebung der Schuld. Und deshalb sollen sie nach dem Vorbild Gottes, der ja schenkt zu Weihnachten, auch den Bedürftigen, das heißt insbesondere den Kindern und den Armen, schenken. Also Erwachsene bekamen meistens da noch keine Geschenke, sondern man ging draußen auf die Straße, schenkte den Armen zu Weihnachten etwas, häufig auch den Knechten, denen wurde etwas geschenkt, und den Kindern. Das entwickelte sich dann langsam. In erster Linie waren die Weihnachtsgeschenke dann erst einmal, waren dann Äpfel, Nüsse, Lebkuchen, Kleidungsstücke und sowas. Das war also in dieser Zeit relativ weit verbreitet. Ist ja auch klar, bestimmte Sachen, meinetwegen wie Gameboy und CD-Player hatte man ja noch nicht. Und Geld hatten die Leute auch nicht sehr viel, da zusätzliche überflüssige Dinge auszugeben. Also kaufte man halt Sachen, die entweder zum Essen waren oder die sowieso nötig gewesen sind. Aber es waren immerhin Geschenke, die man da weitergegeben hat. Auf Bildern wird ja das Christuskind auch häufig dargestellt, in so Weihnachtsszenen. Die Hirten knien da vor Maria, die Jesus auf dem Arm hat, oder vor der Krippe, in der Jesus drin liegt. Seltsam erscheint vielleicht vor diesem Hintergrund, dass das Christkind bald nicht mehr nur als Kleinkind dargestellt worden ist, sondern die Leute wollen das ja ein bisschen anschaulicher haben, ein bisschen vermenschlichter haben. Deshalb trat das Christkind bald als Jugendlicher mit Flügeln auf. Vielleicht kennt ihr auch solche Bilder. Das ist so ein weiß gekleideter Jugendlicher. Meistens wurden Mädchen dazu genommen, weil sie lange Haare haben dann noch. Oder mit ein paar Flügeln. Und das wurde dann als Christkind dargestellt, das vom Himmel kommt, um die Geschenke zu geben. Und da merken wir, das war natürlich nicht im Sinne Luthers und ist auch nicht im Sinne der Bibel. Aber das hat einfach damit zu tun, dass viele Menschen wollen das Ganze plastisch, anschaulich anfassen können, irgendwas sehen können. Und deshalb haben sie dann eben dieses Christkind so auch dargestellt. Und dann kommt eben dieser Jugendliche mit dem weißen Gewand und bringt dann auch die Geschenke und verteilt die dort. Das gibt es in einigen Teilen Deutschlands ebenfalls bis heute so als Brauch. Weil natürlich der Säugling, der kann ja keine Geschenke bringen. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, nehmen wir eben einen kleinen Säugling, der kommt dann da und verteilt die Geschenke, aber das geht ja nicht. Also wir haben keinen Säugling, unser jüngster Sohn, der ist 2 Jahre alt, aber auch wenn wir den jetzt losschicken würden, gib mal die Geschenke deinen Geschwistern, dann würde der wahrscheinlich eher selbst auspacken oder kaputt machen, als das zu tun. Wobei er natürlich viel eher an das Jesuskind erinnern könnte, als irgendein Erwachsener. Aber wie gesagt, weil das nicht so praktikabel ist, hatte man dann das Christkind, wie Luther noch nicht gedacht hatte, dann ebenso personifiziert. Und dagegen wenden sich eigentlich dann auch Pfarrer der damaligen Zeit. Ich habe ein Zitat von einem Hallenser Pfarrer, Christophorus Schubert, der ärgert sich, dass trotz des Verbots der Obrigkeit die Leute mit Kuhglocken und Schafstellen behängt, auf den Gassen und nochmals herumbrüllen, schwärmen, schlagen, an die Häuser erschrecken, die Kinder. Da gibt es alsdann ein Gekröder und mit einem grauen Bart behängte Ölgötze für Christus aus und lässt sich von den Kindern als Christus ehren, die Knie vor sich beugen und wohl an als Christus anbeten. Das ist eine alterlich-kindliche Sprache, aber er wendet sich dagegen, das darf man doch nicht tun, dass irgendein Mensch, ein Erwachsener, nun sich verkleidet und auftritt als Jesus Christus. Das geht nicht. Da könnte man ja sagen, naja, als Nikolaus ist ja vielleicht noch eher möglich, aber tatsächlich ist das ja ein bisschen problematisch, weil die Kinder nicht unbedingt merken, zumindest wenn sie klein sind, dass das gespielt ist, sondern verbinden vielleicht mit dem Auftreten dieses verkleideten Mannes wirklich der sei Jesus Christus. Und dagegen wenden sich diese Personen dann. Später hat man das dann umgemodelt in katholischen, in evangelischen Gegenden, dass man gesagt hat, das Christkind kommt des Nachts und da sieht man halt nicht und dann braucht auch keine Auftreten, sondern am Morgen sind die Geschenke einfach da. Da hat man dann dieses Problem versucht so zu lösen. Trotz der Bemühungen wurde das Christkind in evangelischen Regionen zwischenzeitlich fast völlig vom Weihnachtsmann verdrängt. Der hat sich stattdessen das Christkind ist zwischenzeitlich wesentlich stärker in Südwestdeutschland verbreitet. Da tritt es dann häufig auch auf, so mit weiß gekleidet, so wie ähnlich wie vielleicht bei uns der Weihnachtsmann in evangelischen Gegenden. Also heute ist das Christkind eher in katholischen Gegenden verbreitet. Also wir sehen, ursprünglich ganz evangelisch, dann die Evangelischen sind da nicht mehr so mit zufrieden, plötzlich wird es katholisch übernommen, wird katholisch getauft und ist jetzt besonders in Bayern und so weiter verbreitet. Und bei den Evangelischen, die sind dann eben etwas heidnischer geworden, die haben dann diesen komischen Weihnachtsmann, der dann plötzlich kommen soll. Ihr kennt das ja zum Beispiel mit dem Rentierschlitten, der dann da irgendwo umherfährt oder der dann vor den Kaufhäusern steht mit seinem dicken Bauch und roten Mantel und da die Geschichten, die Geschenke verteilt. Das ist dann ja mehr so in evangelischen Gegenden verbreitet, was dann ja auch etwas problematisch ist. In einigen Kirchen, katholischen Gegenden wird am 17. Dezember um 15 Uhr die Kirchenglocken geläutet. Dadurch soll daran erinnert werden, dass jetzt eigentlich die Weihnachtszeit beginnt, denn nach der römischen Kalenderreform ging man davon aus, dass Lazarus an diesem Tag, also am 17. Dezember, erweckt worden sein soll. Na gut, den Weihnachtsmann werde ich ja später noch erwähnen, deshalb sage ich da jetzt nicht noch mehr zu. Sind Fragen zu dem Christkind? Okay, ja. Also mit Ketten, ein Mann eben zu Weihnachten mit Ketten behangen, da gibt es jetzt verschiedene, die das sein können. Ich werde im Verlauf unseres Seminars noch einzelne Beispiele erwähnen, die das sein können. Also es kann beispielsweise der Knecht Ruprecht sein. Der Knecht Ruprecht tritt in katholischen Gegenden als Begleiter vom Nikolaus auf. Der Nikolaus verteilt den Kindern das Gute, die lieb gewesen sind, und die anderen bekommen die Rute, und das bekommt normalerweise durch den Knecht Ruprecht. Später hatte man zeitweilig auch dem Christkind einen solchen strafende Person mit beigesellt, also weil das Christkind ist ja gut, positiv, darf ja nicht Böses sagen, aber man hatte sich gedacht, so aus pädagogischen Mitteln wäre es ja auch gut, die Kinder zu Weihnachten zu ermahnen, und hat dann so eine Person mit dazu geschickt. Es gibt dann auch die sogenannten Perchten, auf die werde ich dann später noch eingehen, die spielen auch eine besondere Rolle im Weihnachtsbrauchtum. Aber vielleicht nur mal, das sind jetzt verschiedene Varianten, also es könnte dieser, es könnte jener sein. Aber diese Person etwas Bösen, häufig mit Fell, behangen, das soll heißen, so ein etwas wilder Mann soll dadurch zum Ausdruck gebracht werden. Die Ketten, das Fell soll heißen, der ist wild. Also nicht, weil er sich wärmt, sondern wild ist der. Und eben auch eher der Strafende. Das ist meistens das Modell, was dahinter steckt. Ja. Dann kommen wir zu dem vielleicht mit Spannung erwarteten oder vielleicht von euch schon allseits bekannten Weihnachtsbaum. Ich denke, den werden wir doch besprechen. Ich habe auch ein paar Worte dazu gesagt und dann werde ich euch bald entlassen. Also, die Germanen hatten ja auch schon Bäume gehabt, ist ja klar. Der germanische Wald, die germanischen Eichen und so, die standen ja früher auch schon. Und wir wissen schon von Asterix und Obelix, dass es da auch diese Misteln gab, nicht? Die Druiden, ihr wisst das vielleicht, so mit den goldenen Sicheln herausgeschnitten haben. Und das ist tatsächlich richtig. Also das ist jetzt nicht nur eine Erfindung der Comiczeichner, sondern das ist wirklich so gewesen, weil man denen magische Wirkung zugesprochen hat, weil die mitten im Winter trotzdem noch grün gewesen sind, wo die Bäume, ja alle kahl waren. Manchmal konnte man die runden Kugeln in den Bäumen ja direkt sehen, die noch grün waren, wo die anderen Blätter alle runtergefallen sind. Diese Vorfahren versuchten insbesondere bei Tallen, Tannen, Buchsbaumzweigen und so weiter, auch anderen wie den Mistelzweigen, denen hatten sie zugeschrieben, die Macht von Dämonen, Hexen, Geistern und so weiter, die sollten den Blitz und diese Dämonen vom Haus fernhalten. Deshalb hatte man diese Dinge dann aufgehängt in dem Haus. Dieser Brauch ging allerdings mit der Missionierung Deutschlands immer mehr verloren. Also den hatten die Leute nicht mehr in Erinnerung, mehr oder weniger. Und wir wissen, die Missionierung Deutschlands, die begann ja, so im großen Maßstab zumindest, im 6., 7. Jahrhundert und war weitgehend abgeschlossen, so etwa um das Jahr 900 herum. Also das heißt nicht, dass natürlich jetzt alle gläubig waren, aber dass das Christentum weit verbreitet war und das Heidentum eigentlich eine vollkommen untergeordnete Rolle spielte. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Karl dem Großen, der Gesetze erlassen hat, da war das Heidentum sogar bei Todesstrafe verboten. Also man ging radikal dagegen vor, was übrigens auch dagegen spricht, wenn manche Leute sagen, das hat man einfach übernommen in der Kirche. Also wenn man das einfach übernommen hat und keine Probleme damit sieht, dann ist die Frage, warum stellt man das unter Todesstrafe? Wäre ja vollkommen sinnlos. Das ist eben nicht der Fall. Man versucht radikal gegen das Heidentum vorzugehen, das auszurotten, sodass das mit der Zeit auch ziemlich tot ist. Natürlich so ein paar kleine Reste bleiben übrig, aber im Großen und Ganzen ist das tot. Im Großen und Ganzen erinnert sich kein Mensch mehr daran. Und so müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass der Weihnachtsbaum eigentlich erst, wir können in allen Dokumenten nachschauen, erst seit dem 19. Jahrhundert weit verbreitetes weihnachtliches Brauchtum ist. Und schon allein daraus merken wir, dass die Verbindung mit dem Germanentum ziemlich weit hergeholt ist. Denn nach den Daten, die ich gerade genannt habe, ist ja das Germanentum seit dem Jahr Zeit schon mehr als 1000 Jahre tot. Mehr oder weniger. Natürlich gibt es immer ein paar Leute, die daran denken, so wie es heute auch ein paar Neonazis gibt, die sich noch an die germanischen Götter erinnern, aber wir können ja nicht sagen, das prägt die Gesellschaft. Sondern die Gesellschaft heute in Deutschland hat mit dem Germanentum ziemlich wenig zu tun. Und so auch hier. Also im 19. Jahrhundert verbreitet sich das relativ weit. Wir haben allerdings die erste Erwähnung eines Tannenbaums aus dem Jahr 1419. Aber ich sage, hier ist ein Unterschied. Das erste Mal erwähnt und dann allgemein zu Hause verbreitet. Das erste Mal ist der Tannenbaum regional sehr begrenzt und wird nur in einem ganz bestimmten spezifischen Umfeld eingesetzt und gebraucht. Also 1419 lesen wir davon, dass ein Bäckergeselle aus Freiburg eine Tanne schmückt und als biblischen Paradiesesbaum mit Äpfel, Birnen, Nüssen, Gebäck und Flittergold schmückt. 1597 haben wir von einem Basler Schneidergesellen etwas Ähnliches. Also die wohnen in einem Gesellenheim und die feiern jetzt Weihnachten, da stellen sie so einen Tannenbaum auf und sie erwähnen, dass der der Paradiesesbaum sein soll. Und das ist auch der Schlüssel für das richtige Verständnis des Weihnachtsbaums eigentlich. Wir haben dann aus dem Jahr 1605 einen weiteren, da wird dann zitiert aus Straßburg, wir sehen, das ist alles jetzt so Baden-Württemberg, Basel, Freiburg, Straßburg, das ist ja alles so in Oberrhein. Also in diesem Gebiet gab es vereinzelt Tannenbäume im 15. Jahrhundert. Aber wie gesagt, nur vereinzelt, nicht privat, sondern öffentlich. Da wird, im Jahr 1605 gesagt, auf Weihnachten richtet man Tannenbäume zu Straßburg in den Stuben auf, daran hängt man vielfarbige Papier geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zisch, Gold und Zucker und so weiter. Wobei damit ist jetzt gemeint Lebkuchen, Zuckerwerk und so etwas. Das wird da dran gehängt. Es gab dann auch das sogenannte Abblümeln am Ende von Weihnachten, ein paar Tage nach, also wenn es Weihnachtszeit vorbei war, zum Epiphaniasfest, dann durften die Kinder dahin gehen oder die Armen der Stadt und durften dann eben da das ganze Sachen runternehmen und dann auch essen davon. In Mitte des 17. Jahrhunderts, also wir sind jetzt eben Mitte des 17. Jahrhunderts, das heißt 1650 etwa herum, gehört der Tannenbaum vielerorts, insbesondere in den Städten, zum weit verbreiteten Weihnachtsschmuck in Deutschland. Außerhalb dessen noch wenig. Insbesondere allerdings, oder fast nur, müssen wir sagen, bei den Hochgestellten, bei den Reichen. Denn die können sich das leisten, die haben auch entsprechend große Stuben. Da haben wir das an den Höfen, in den Häusern der Oberschicht, sind sie auf Abbildungen zu sehen für die Weihnachtsfeier. Hier wurde mit der Zeit, wurden dann versilberte Nüsse, bunte Glaskugeln, Lametta und so weiter mit dran gehängt. Und unter den Pietisten war der Weihnachtsbaum im 18. Jahrhundert, man nannte ihn auch Christbaum, ein bekanntes Symbol des Paradieses. Also wir finden bei Pietisten Sie beschreiben das und für die ist vollkommen klar, die denken nicht an das Heidnische, genau wie die Christen der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert denken auch nicht daran. Sie haben auch den Weihnachtsbaum. In manchen Gegenden wird er sogar als typisch pietistisches Merkmal der Weihnachtsfeier, so wie beispielsweise im Siegerland bezeichnet. Der Hintergrund hängt damit zusammen. Der 24. Dezember war nämlich in der Kirche seit alters her ein Gedenktag an Adam und Eva gewesen. Und in diesem Zusammenhang wurde seit dem Mittelalter wurden sogenannte Mysterienspiele aufgeführt in den Kirchen. Also wir müssen uns vorstellen, so ähnlich wie man das in der neuesten Zeit wiederentdeckt hat, Anspiele. Ihr kennt ja Anspiele, die sollen auf eine Predigt vorbereiten. Also irgendwas wird da gespielt. Und die Leute im Mittelalter haben sich gedacht, nein, wir machen nicht irgendein Anspiel, sondern wenn wir was spielen, dann spielen wir biblische Heilsgeschichte. Und dann wurde insbesondere zu den großen Festen, nämlich Passion, Ostern und zu Weihnachten, wurde die gesamte Heilsgeschichte durchgespielt. Man begann bei der Schöpfung der Welt mit Adam und Eva und endete in dem tausendjährigen Reich, im himmlischen, also in dem himmlischen Jerusalem. Bis dadurch. Man hat das in der Kirche aufgebaut, man hatte ja sehr wenig Hintergrundmaterial, also man hatte nicht da viele Kulissen bauen können, sondern hat mit wenig Kulissen das Ganze gestaltet. Nun wissen wir, dass in dem Baum, also in dem Garten Eden, standen ja mehrere Bäume, aber zwei werden besonders erwähnt, nämlich der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und der Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens wird in der Offenbarung nochmal zweimal genannt, dass eben davon regelmäßig gegessen wird und so weiter. Also haben die Leute der Vereinfachung halber diesen Baum vom Paradies stehen lassen auf der Bühne bis zum Ende des Spiels. Also das war eine dauerhafte Dekoration, die sollte heißen, Gott ist immer gegenwärtig während der ganzen Zeit und die Hoffnung des zukünftigen Reiches Gottes. Daher kommt auch der ursprüngliche Schmuck des Weihnachtsbaumes. Der ursprüngliche Schmuck des Weihnachtsbaumes waren einerseits Äpfel, insbesondere aber Äpfel, die man golden und silbern angemalt hat. Warum? Nun, ganz einfach, man hat sich gesagt, das sind ja besondere Früchte im Paradies und besondere Früchte in der Ewigkeit. Und wenn die Leben ausstrahlen, dann müssen die besonders wertvoll sein, besonders schick aussehen, nicht nur wie in unseren normalen Früchten. Und deshalb hat man die da dran gehängt. Darüber hinaus sollte gerade Gold und Silber ausstrahlen, das ist ja was Göttliches. Heute ist ja auch für uns Gold und Silber, das ist Könige, Fürsten, das ist irgendwas Edles. Und genauso sollte das ausgedrückt werden, das sind zwar göttliche Früchte, das ist der von Gott gemachte Baum. Deshalb hat man auch einen grünen Baum genommen. Ich meine, erstmal ist das natürlich recht praktisch. Stellt euch vor, ihr wollt jetzt ein Weihnachtsanspiel machen und dann wollt ihr den Baum des Lebens darstellen und dann nehmt ihr da so einen vollkommen abgeblätterten Zweig. Ich meine, der würde ihr eher an den Baum des Todes erinnern, ne, oder sowas. Also an den Baum des Lebens, da ist ja kein Leben mehr drin. Das ist ja morsch und tot und was, das geht nicht. Also ist klar, Baum des Lebens muss da ein grüner Baum da sein. Und in Europa könnt ihr euch umschauen, da gibt es im Winter nicht viele grüne Bäume, dann hat man natürlich eine Tanne genommen. Also hier, Baum des Lebens sollte auch ausgedrückt werden, der Baum lebt. Da ist grün, da ist Farbe drin. Und grün wurde dann in der Kirche ja auch bald zur Farbe der Hoffnung. Und hier als Ausdruck Hoffnung auf das Paradies, was kommt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist die Bedeutung, warum der Weihnachtsbaum erstmal in den Kirchen aufgestellt worden ist, zu den Anspielen, zu den Mysterienspielen. Wir kennen das ja so ein bisschen noch, gerade die Weihnachtsspiele, die sind fast vollkommen verloren gegangen, außer da, wo Christen die etwas wieder auferweckt haben. Aber zu Weihnachten hört man, zu Ostern hört man noch manchmal davon. Vielleicht kennt ihr dann diese Passionsspiele, Oberammergauer oder sowas, nicht? Das ist dann ja noch immer mal bekannt. Das sind so einzelne Reste davon. Früher, also in der Zeit des Mittelalters bis in die Zeit der Renaissance hinein, da hatte man das überall gehabt, besonders auch in evangelischen Gegenden hatte man das gehabt, dass man in den Kirchen die Weihnachtsgeschichte vorgespielt hat, um dann als Predigt zu verwenden und eben auch zu vertiefen. Ich habe hier zum Beispiel ein Zitat von Jung Stilling, ein bekannter Pietist aus dem Jahr 1750. Der spricht vom hell erleuchteten Lebensbaum. Oder es wird berichtet, dass die Pietisten an der Dill, dass da besonders der Weihnachtsbaum verbreitet gewesen ist, also der eigentlich müssen wir sagen korrekt, sie nennen das dann auch Christbaum. Weil hier merken wir, Weihnachtsbaum, das ist schon wieder diese typische Formulierung, die auch sehr stark durch eben diese Tendenzen von Nationalsozialismus geprägt worden sind. Eigentlich finden wir häufig dann bei Christen diese Bezeichnung entweder Paradiesesbaum, weil er vom Paradies kommt in die Herrlichkeit ist, oder Christbaum, weil er eben an Jesus Christus erinnern soll. Deshalb also vielleicht diese andere Bezeichnung auch. Häufig wurden diese dann auch dargestellt, so war das im 18. Jahrhundert, insbesondere in evangelischen Gebieten verbreitet, dass eben unter dem Baum auch Adam und Eva dargestellt worden sind, beziehungsweise Holztiere, die an das Paradies erinnern sollen. In manchen Gegenden wurde unter dem Tannenbaum ein regelrechter Paradiesesgarten, so nannte man das auch, dargestellt. in dem dann also nackt Adam und Eva dargestellt worden waren und eine ganze Menge verschiedene Tiere, die eben darin leben. Das war auch weit verbreitet gewesen. Noch bis zum Ende oder bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Weihnachtsbaum taucht dann insbesondere 18. und 19. Jahrhundert immer mehr auf. Im 19. Jahrhundert setzt er sich dann auch langsam durch. In ländlichen Gebieten und in katholischen Gegenden ist der Weihnachtsbaum lange noch nicht verbreitet. Da versucht man mehr die Krippe zu betonen. Also in katholischen Gegenden im 19. Jahrhundert gab es mehr die Weihnachtskrippe, das kennt ihr vielleicht auch. Kleiner Stall aus Holz, Maria, Josef, Hirten, Jesus in der Wiege, das ist dabei mehr verbreitet. Heute mischt sich das Ganze ein bisschen. Da gibt es bei evangelischen auch eine Krippe und da gibt es bei katholischen auch einen Weihnachtsbaum, das mischt sich dabei. Okay. 1919 wird das erste Mal darüber berichtet, dass Tannenbäume in der Adventszeit auch öffentlich auf Marktplätzen und Rathäusern und so weiter aufgestellt werden, weil es jetzt als allgemein verbreitet angesehen wird. Der Weihnachtsbaum wird dann von Deutschland aus weltweit verbreitet. Hier müssen wir sagen, das war ein deutsches Exportgut, insbesondere mit den Auswanderern, die im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. So wird berichtet von 1879 von einem Deutschen, der dann nach Java auswandert und weil er dort keinen Tannenbaum hat, dann eine Weihnachtspinie benutzt. Oder in Rio de Janeiro eine Araucarie oder in Texas eine kleine Weihnachtszeder oder so. Also das heißt hier immer wieder, da wo sie hinkommen, dann nehmen sie die Bäume, die halt gerade da sind und die grün sind. Aber wie gesagt, verbreitet insbesondere durch deutsche Auswanderer, dann nach USA, nach Kanada, nach Südamerika und dann eben auch über die Grenze nach Frankreich und so weiter. Aber eben sehr stark war das ursprünglich in Deutschland verbreitet gewesen. Gut. Ich glaube, ich lasse das dabei. Ich habe jetzt mal noch eine ganze Menge Einzelheiten. Auch von Liedern, wo das erwähnt wird und wo dann einzelne Personen erwähnt werden. In der DDR wurde das natürlich auch alles weginterpretiert, da durfte das ja kein Christbaum sein. Es wurden dann im 19. Jahrhundert von den Leuten, die sich nicht leisten konnten, wurden auch die sogenannten Pyramiden erfunden. Die kennt man ja als typischen Schmuck aus dem Erzgebirge. Pyramiden waren ursprünglich so gewesen, da hatte man drei Holzstäbe, die trafen sich, also drei Holzstäbe, darunter war eben, dann da ringsherum waren Kerzen und an diese Holzstäbe hat man so ein bisschen Tannenzweige herumgeflochten und das galt dann als Ersatz der Armen für den Weihnachtsbaum. Später wurden diese Pyramiden ja wesentlich kunstvoller. Wenn wir heute mal nach Sachsen geht, insbesondere dann nach Seifen in das Weihnachtsmuseum, der sieht, da gibt es ja riesige Weihnachtspyramiden und die wurden hinterher auch noch so verändert, das waren nicht nur drei Stäbe, sondern da hatte man eine Pyramide in mehreren Stockwerken übereinander, in der Mitte einen Stab,